Yo, 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 was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast Benoît Defranou von Bouvet Ladoubet. Er hat Cremant dabei von La Loire und ich bin gespannt, was er uns heute hier sonst noch einschenken wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Ihr könnt euch auch freuen, weil Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Instagram, lasst uns einen Kommi da, dann stoßen wir auf euch an. Aber jetzt kommt Willi.
Ja, 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 herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Wieder mal in Berlin.
Ja. Bist ja gerade hoch unterwegs.
Ja, jetzt ist vorbei, hoffentlich.
Ist vorbei?
Ja, ziemlich. Ja,
also unterwegs sind. Grad, ne?
War ein bisschen zu viel. Ja, das war super. Man merkt halt wirklich, wir Österreicher sind schon echt gute Gastgeber, gell?
Stimmt.
Ja, wie das wieder organisiert war, war allererste Sahne.
Da gab es schon das Fläschchen
Flieger,
habe ich gesehen.
Bitte? Ja, war super. Ich bin ja geflogen, das war ja so B-Promi-Flieger, weil es war ja zeitgleich der ESC-Finale.
Wer war da so ein Flieger? Mattea?
Nee, Mattea war nicht da, die hätte ich mir gewünscht. Nein, es waren so, ich glaube, Barbara Schöneberger, dann Christian Herrmann und so weiter. Heißt der Christian Herrmann? Ich glaube, der Comedian.
Der vom Quatsch Comedy Club.
Ja, genau.
Da war ich letztes Mal zum ersten Mal.
Wirklich?
Wie war das?
War gut.
War ganz witzig.
Super.
Witziger als ich dachte, muss ich sagen.
Witziger als ich dachte. Ja. Ja, und das war geil, weil wir bekamen die ganzen Sommeliers und die eingeladenen Gäste von der Vivinum haben alle eine kleine Aufmerksamkeit bekommen. Und dann wurden wir noch nach vorgewunken für ein Selfie mit dem Piloten. Und
klar,
und
so.
Ja, das war wirklich super. Und die dachten dann alle, was ist denn hier los? Das war ziemlich super.
In Österreich sind die Sommeliers einfach noch
Ja, Popstars. War schön. Und es war auch wirklich eine wirklich tolle Messe wieder. Allerdings mit einem, kann man das sagen, mit einem Schatten. Ein Thema hat alles ein bisschen überschattet, nämlich die österreichische Prüfnummer. Mal wieder.
Immer
wir haben
noch,
ja eh schon.
Digga, was ist
ja,
das?
Immer noch. Mal wieder. Und jetzt richtig. Aber es gibt ja jetzt eine Bewegung. Tu Felix Austria heißt die.
Roland Wenig.
Gegründet vom Roland, genau. Mit dem Andreas Wickhoff von Bründelmeier und dem Armin Themen.
Ja,
und die haben da wirklich tolle Masterclass gemacht, wo auch Menschen vom österreichischen Ministerium geladen waren und so weiter. Das war eine sehr, sehr hitzige Diskussion, muss man sagen. Und ich bin gespannt, was da jetzt passiert. Jeden, den das interessiert, der kann mal auf die Insta-Page von Tu Felix Austria schauen. Da gibt es auch ein Bekennerschreiben, was man unterschreiben kann.
Wieso klingt das alles so militärisch?
Bekennerschreiben? Ja, weil das wirklich ein politisch, das ist ein politisch wichtiges Thema. Jetzt stell dir vor, kein Österreicher, der irgendwie Weine macht, die nicht geschmackstypisch schmecken, ja, oder sortentypisch oder gebietstypisch, bekommen keine Prüfnummer mehr. Ja. Und ich meine, beim Armin war es besonders krass. Der hat halt für seinen Wein, für seinen Tirecor 22, 14 Mal eine Probe schicken müssen. Und es ist halt ein Wahnsinn. Ja. Also, und da kostet er jedes Mal einschicken, kostet Geld. Und wenn die führenden Weine Österreichs nicht mehr durch dieses Geschmacks oder nicht mehr in diesem Geschmacksraster auftauchen, dann führt das natürlich zu einer komplett belanglosen Uniformität.
Ja, verstehe. Im Wein, ne? Verstehe.
Und jetzt kommt noch das Europagesetz dazu und jetzt, ja, es wird alles noch komplexer und deshalb ist es wichtig, da ein bisschen Flagge zu zeigen und ein bisschen mitzumachen. Also check das mal aus.
Lass uns auch über was Schönes reden.
Und kipp da ein bisschen rein. Ja, genau. Ich muss mich schon wieder aufregen. Vielleicht ja, trinke ich gleich einmal eine Floschen.
Das so. Ist eine Floschen gleich. Aber ja, ich fühle natürlich mit. Und ich finde gut, dass Roland Wenig da das Zepter in die Hand nimmt. Ich glaube, das ist der richtige Mann für sowas.
Ja.
Habe ich das Gefühl.
Ich glaube auch.
Wenn der redet, dann höre ich ihm immer sehr andächtig zu.
Mhm. Verstehst du immer, was er sagt eigentlich?
Ja, weiß ich schon.
Ja, okay.
Also, wenn er Deutsch redet, verstehe ich es.
Okay. Das ist eine Frage am Rande.
Aber es geht ja auch um seine Stimme und so.
Das ja, ja.
Alleine das.
Ja, ich meine, ich habe jetzt nicht gemeint wegen dem Österreichischen, er spricht ja eh immer sehr schön Deutsch, aber ich meinte jetzt wegen seinem, wie soll ich sagen?
Philosophischen Ansatz.
Ja, genau.
Ja, ich glaub,
der intellektuellen Sprachweise.
Ja, ich habe studiert.
Ich habe da manchmal ein bisschen Bammel, dass das zu wenige Leute verstehen und gar nicht wissen, um was geht am Ende.
Ja, ich glaube, das checkt man schon.
Ich glaube Die wir dazu brauchen, die verstehen alles.
Ja, das glaube ich auch.
Okay, aber heute haben wir ein sehr beschwingtes Thema, passt auch super ja. Zum sonnigen Wetter.
Ja.
Nicht so? Das Auge zugedrückt. Der Lenny macht so komische, was meinst du, das Wetter oder was?
Halb grau.
Ja, okay, es ist so ein bisschen bewölkt. Halb für Berlin ist das ja ein wunderbarer Sommertag. Wir haben 20 Grad, es ist zwar bewölkt, ja, aber es ist warm. Also bitte, seid doch mal mit was zufrieden.
Ja. Nächste Woche ist 30 Grad tatsächlich.
Ja, du kannst ja das Wetter auch schön saufen.
Perfekt.
Super.
Dann hoffe ich, dass die Sonne nicht wieder aufgeht.
Dann legen Sie los, Herr Curly. Übrigens, ich war beim Venturini, ganz liebe Grüße. Entschuldigung. Ja, ich habe mal wieder zwei Hemden machen lassen.
Ja, shit, ich habe immer noch dieses.
Du hast, ja, du musst jetzt mal Gas geben. Musst mal zu ihm fahren. Er lässt dich herzlich grüßen.
Wann sind wir denn in Wien irgendwann bald, oder?
Ich weiß nicht. Wir könnten ja statt ein Tanteres Kind mal einfach in Steyrreich fahren.
Das kann man auch, oder?
Ja. Dann könnten wir die Hemden auch machen. Ja, okay. Gut, jetzt weiter im Thema.
Entschuldigung. Heute reisen wir an die Loire nämlich. Genauer gesagt nach Saumur zu einem der traditionsreichsten Schaumweinhäuser Frankreichs. Bouvet La Dubé. Gegründet wurde das Haus bereits 1851 von Étienne Bouvet und Célestine La Dubé. Und damit feiert Bouvet heute tatsächlich sein 175-jähriges Jubiläum. Über all die Jahrzehnte hinweg hat sich das Haus zu einem der wichtigsten Produzenten von Crémant de Loire entwickelt. Mit kilometerlangen Tuffsteinkellern, klassischer Flaschengärung und einem kompromisslosen Fokus auf Schaumwein. Was spannend ist, während viele große Häuser irgendwann alles machen wollten, blieb Bouvet La Dubé extrem fokussiert auf traditionelle Schaumweine aus Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc oder Grolon. Dieses Wir machen Crémant, und zwar nur Crémant, zieht sich bis heute durch den Stil des Hauses. Dazu kommt eine ziemlich bewegte Geschichte. Internationale Exporte, schon im 19. Jahrhundert, die Zeit unter Taitinger, später der Rückkauf durch die Familie Montmorency, und heute versucht man, Tradition, Moderne und Kultur irgendwie unter einen ziemlich eleganten Korken zu bringen. Und genau darüber sprechen wir heute mit Benoît Defranoux, der heute in Berlin lebt und seit 20 Jahren mit Bouvet verwurzelt ist. Und er ist nicht einfach irgendein Exportmanager, sondern jemand, der aus Saumur stammt und wahrscheinlich mehr Geschichten über die Loire und ihren Schaumwein kennt als manche Weinbücher. Wir freuen uns, dich heute hier zu haben. Herzlich willkommen, Benoît Defranoux von Bouvet La Dubé.
Vorsicht, bevor du loslegst, Benoît, ich muss dich kurz unterbrechen. Wir haben wie immer in unser Intro einen Fehler eingebaut, den Curly jetzt finden muss. Wir haben dich nicht gebrieft dazu, sorry.
Ich habe mich natürlich jetzt wieder mehr informiert. Ich bin ja mich am Verbessern.
Und like a pro.
Will ich Blutdruck unten zu halten. Und ich glaube, bei den Rebsorten hat eine gefehlt zumindest, und zwar Chenin Blanc hat gefehlt. Ich weiß nicht, ob eine zu viel war oder zu wenig, aber auf jeden Fall Chenin Blanc war nicht drin. Und das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil von
Curly. Langsam wird das langweilig mit dir. Da muss ich mal jetzt richtig ins
Zeug. Ich meinte Pinot Noir.
Vollkommen richtig. Chenin Blanc natürlich die Hauptrebsorte. Ich habe gesehen, Benoît ist ganz nervös geworden, als du das vorgelesen hast. Aber wir haben alles geregelt. Sehr gut. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Sigi haben wir auch hier übrigens.
Genau, er knabbert ein bisschen.
Vielen lieben Dank. Ich grüße euch sehr herzlich. Vielen Dank, dass wir uns sehen können. Das ist super.
Perfekt.
Ja, also der Chenin Blanc, genau, der Fette. Und eigentlich war auch eine Rebsorte zu viel. Sauvignon Blanc nutzen wir eigentlich, ja, also kaum, also eigentlich nicht für die Schaumweine. Das ist mehr Richtung Tours, Centrum, Sancerre, Pouilly-Fumé, Centrum Frankreich. Also Chenin Blanc ist natürlich das Wichtigste für uns, und Cabernet Franc, auf jeden Fall. Und ein zweiter Fehler, aber das ist privat und das ist natürlich irrelevant, aber das macht mir noch älter. Ich bin seit 30 Jahren bei Bouvet, aber es ist egal.
30 Jahre? Schau, dann habe ich das wahrscheinlich, da war das eine alte Quelle oder so.
Und wie lange wohnst du in Berlin jetzt schon?
Seit 98.
Wow. 98, ja. Krass.
Richtig,
da hast du aber auch viele Entwicklungsstadien von Berlin mitbekommen, bestimmt.
Das, ne? Also spannend ist das auf jeden Fall. Und also ich kümmere mich um ganz Deutschland, Schweiz, Österreich und noch drei, also Tschechische Republik, Kroatien, Bulgarien. Mittlerweile mit einer Kollegin, die in Straßburg lebt, aber Lucie. Aber eigentlich ja, 25 Jahre war ich da für das Gebiet allein. Und voilà. Also Deutschland kenne ich gut mittlerweile.
Und wie spricht man, habe ich es richtig ausgesprochen, Bouvet, La Dubé?
Das ist perfekt. Hast du perfekt gesprochen.
Wie kommt das, dass man als Saumur-stammender Weinmensch in Berlin kleben bleibt?
Die Liebe natürlich.
Ah,
oh, ich habe da eine Geschichte. Ich glaube, sie wird mir nicht böse, wenn ich das erzähle. Also ich bin in Sumur geboren und habe in Sumur, bin aufgewachsen in Sumur. Ich bin geboren 500 Meter weit weg von der Kellerei. Und die Familie hat immer Bouvet getrunken, also es war wie prädestiniert so ungefähr. Und dann bin ich, war ich in der Schule und da hatte ich natürlich auch eine Gymnasium-Liebesaffäre, die leider zu kurz dauerte. Und dann 7 Jahre später bin ich in Berlin. Ich hole mein Bus, um bei der ITB teilzunehmen. Mhm. Und wer sehe ich in einem Bus in der X9 von Zoologischer Garten nach Tegel, damals noch? Wer sehe ich da? Meine alte Gymnasiumsliebe, What? Die da sitzt. Und ich konnte die Augen natürlich nicht fassen. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist es doof, aber ich habe ein bisschen gewartet, um zu hören, ob sie spricht. Und so kam in der Tat ein kleiner französischer Akzent raus von ihr. Und dann habe ich gedacht, komm, das ist sie bestimmt. Und dann ein Jahr später bin ich umgezogen. Echt? In Berlin. Und wir sind, ja.
Wow, so, deshalb, dann so direkt, hast du sie dann direkt angesprochen im Bus, oder?
Ja, also erstmal war ich, hatte ich schon
Angst. Oder bist du ihr nachgelaufen, so gestalkt? Nee,
sie, immer diesen Bus genommen. Sie saß da und dann wollte sie ihr Sitz zu einer älteren Frau geben.
Oh.
Und dann habe ich gesagt, das ist sie. Und sie hat Deutsch gesprochen und also in Akzent kenne ich mich aus, leider, ja, das ja. geht nicht weg. Und sie hatte denselben Akzent, dann habe ich gedacht, das kann schon sein, ja. Und dann habe ich sie angesprochen, ja.
Krass.
Und dann ein Jahr später bin ich umgezogen nach Kreuzberg.
Wow. Krass. So. Und war das hart für dich, das Umziehen? Also natürlich hat die Liebe Vorrang, aber ich meine, Berlin ist jetzt nicht unbedingt die Stadt des Willkommenheißens, kann man sagen, nicht? Also.
Ja, aber ich habe sowieso eine deutsche Seite immer gehabt. Meine Mutter ist eine Berlinerin. Sie ist in Berlin geboren, dann Krass. Nach Regensburg umgezogen. Deshalb, also wenn wir Bayerisch sprechen wollen, das kenne ich so übrigens teilweise auch. Aber
ich dachte jetzt, die muss man eh nicht verstehen, die Bayern.
Dann also, ja, aber Berlin war sowieso, ich komme von Sumur, Sumur ist eine sehr nette Stadt, es ist super, es ist wunderbar, aber natürlich in Berlin landen, dann ist plötzlich alles möglich und die Kultur und natürlich in Sumur, das ist sehr, also limitierter, 30.000 Einwohner kann man natürlich nicht vergleichen, aber es war wirklich sehr, sehr eine schöne Landung und ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber es gibt ungefähr 50.000 Franzosen in Berlin. Wahnsinnige viele Franzosen kommen hier, denken, die bleiben 3 Monate, 6 Monate, ein Jahr und die gehen nie wieder.
Gehen nie ja, wieder, ja.
Meine Freundin ist auch Französin.
Ja. Aber
gibt ein paar hier.
50.000 sind viel, aber nicht so viel wie Österreicher.
Ja.
Noch mehr Österreicher?
Ja, das ist Wahnsinn. Wir haben eine Riesen-Community. Man sagt so, das sei die zweitgrößte österreichische Stadt außerhalb Österreichs.
Berlin?
Ja. Angeblich sind so um die, also wenn es wirklich so ist, dann müsste es über 250.000 Österreicher sein.
Was?
Ja, weil Graz ist ja, glaube ich, so um die 250.000.
Ich habe ein bisschen Angst
jetzt. Es sind wirklich, es sind sehr viele. Und mich wundert das auch immer, weil man trifft auf der Straße, egal wo man hingeht, das ist auch so die Akzentgeschichte, trifft man immer und überall Österreicher. Aber heute geht es ja um Cremant. Ihr feiert 175 Jahre Geschichte, was Wahnsinn ist. Also ihr habt ja alles irgendwie überlebt und mitgemacht. Ist es so jetzt mehr Stolz, mehr Druck oder mehr Verantwortung?
Die drei. Darf ich?
Triangel.
Es gibt ein Wort, die Juliette Momousseau ist die Geschäftsführerin und Inhaberin von Bouvet heute, mit ihrem Vater, aber sie schmeißt den Laden, wie man so schon sagt. Und sie spricht sehr, sehr oft über Verantwortung für die Zukunft, um diese Geschichte weiter fortzubringen. Und also die Verantwortung würde ich wirklich auch sagen, Druck nicht, eigentlich nicht. Druck ist, es ist ganz normal, ich meine, es ist ein Jahr wie die anderen, teilweise, außer dass wir trotzdem mehr Partie ja. und mehr Sachen unternehmen dieses Jahr. Aber
über das man sich freut eigentlich. So
es ist, stolz ja, drauf, es ja. ist schon, und die Geschichte... Also die ist ziemlich wahnsinnig, also verrückt, die Geschichte, was das Unternehmen erlebt hat. Und deshalb, es ist eine, dass es jetzt wieder in der Familie ist, das ist auch schon in der Branche normalerweise absolut umgekehrt. Familien kaufen Firmen nicht zurück, das sind eher Holding, große Gruppen, die kaufen die kleinen Winzer auf. Ja? Aber der Gegenteil ist passiert. Und das ist, und etwas auch bei Bouvet, alle Angestellten sind, ich meine, ich bin 30 Jahre dabei, aber das ist ganz normal. Also alle Kollegen, die sind seit 25, 30, oh, wow. 40 Jahren. Es gibt Leute, deren Eltern und Großeltern haben auch schon bei Bouvet oh, gearbeitet. Wow. Es ist wie ein Kokon, ein Arbeitskokon. Es ist sehr sozial, sehr nett zu den Menschen, wirklich eine tolle Spirit.
Wann wurde das zurückgekauft von der Familie Momoso?
2015.
Von wem denn? Lass mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Wer hat es denn gekauft und warum?
Ja, bitte.
Also der Gründer, das ist Etienne Bouvet mit seiner Frau Célestine Ladubé, deshalb der Doppelname Bouvet-Ladubé, ja. 1859. Und dann 1932, die Firma wird verkauft.
1932,
ja. Weil das ist natürlich die Finanzkrise der 30er Jahre. Ja. Das Unternehmen wird auch davon geschlagen. Aber auch wegen einem anderen Grund, aber das zeigen wir vielleicht später. Und da kauft die Familie Momoso das Haus. Und die Familie Momoso ist eigentlich der größte Wettbewerber von Bouvet damals. Das sind die zwei großen Gegner. Und die Firma Momoso ist ganz, also die Familie Momoso ist ganz happy, Bouvet zu kaufen, weil es ist irgendwie der Sieg gegen den Wettbewerber. Klar. Und die behalten das Haus aber immer noch, also bis 1974. Und 74 wird, also 1970 erbt das unser aktueller, der Vater von Juliette, mhm. Patrice. Und es wird verkauft an Tétinger, ein Champagne Tétinger. Champagne Tétinger kauft beide Firmen in den 70er Jahren. Naja, schon wieder Ölschock, Ölenergiekrise. Ich meine, klingt heute ein bisschen wieder anders, ja. Und da wird die Firma, also beide Firmen wird zu Champagne Tétinger verkauft. Und dann bleiben wir bei Tétinger bis 2015. Und dann, bis 2006, pardon, 2006. Wird es wieder ein Eigentümerwechsel während ein Jahr zu Starwood, weil die Amerikaner kaufen die gesamte Gruppe Tétinger, und dann ein Jahr später landen wir in Indien. Wir gehören indischer Eigentümer, der sehr, sehr gut für das Haus ist, weil der respektiert sehr, wirklich die Familientradition. In der ganzen Zeit ist immer noch diese Familie Momoso an der Führung des Hauses, aber das gehört nicht mehr der Kapital zu der Familie. Aber immer noch Patrice Momoso an der Führung. Und dann 2015, also der Inder, der Dr. Vijay Mallya, er hat, sagen wir, Investitionen gemacht in eine Fluggesellschaft, die vielleicht nicht so ideal waren. Und dann am Ende, also, naja, das wird ein bisschen die Gelegenheit, es wird wieder im Verkauf stehen, eigentlich. Und dann greifen Patrice und seine Tochter Juliette zurück. Das heißt, der Patrice, der verkauft in 1974 und kauft 2015 zurück. Seine eigene Firma sozusagen. Und seit 15 sind wir so.
Ja, zwei Fragen habe ich. Erstens, kann man auch Teitinger sagen oder muss man Tétinger sagen? Ich habe gehört,
dass es
deutsche Wurzeln.
Ja, du kannst alles sagen, wie du möchtest.
Ja, ich meine jetzt ohne ins Trottel da zu stehen.
Ja, ja.
Okay. Und 175 Jahre, das ist natürlich sehr lange. Wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Weinhäusern oder Champagner-Cremant-Häusern, wo bewegt man sich da ungefähr? Ist das so sehr lange, ist das kurz? Nur, dass man das ein bisschen einordnen kann vielleicht.
Zum
Beispiel Teitinger, wie lange gibt es das denn? Ungefähr, also länger, kürzer? Oder?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ein Großteil der Champagnerhäuser ist irgendwo nach dem Krieg erst entstanden, beziehungsweise als sehr viele, gerade Teitinger hatte diesen Auswander, also ich war ja eine deutsche Familie, ja. Würde jetzt lügen, aber ich würde sagen, das ist alles erst im 20. Jahrhundert passiert.
Also einige Häuser sind auch 19. Tétinger hieß anders auch vorher. Ich habe den Namen vergessen, aber es gab eine andere Wurzel, sagen wir so. Aber es ist alles ja 19. Jahrhundert oder früh 20. Jahrhundert ist ziemlich viel passiert. Also mit 1851, das war relativ früh.
Früh,
ne? Oh, das ist ziemlich früh.
Und ihr habt aber direkt angefangen mit Cremant. Auch.
Immer Schaumwein. Also wir produzieren ein bisschen stille Weine. Aber das ist für die Freunde, es ist für...
Ihr habt noch nie wirklich Stillwein zum Verkauf produziert.
Also unser Blut prickelt. Ich meine, das ist wirklich die Flaschengärung ist unser DNA unbedingt. Auch keine Tankgärung, keine andere Methoden, nur Flaschengärung. Und das ist pur Champagner. Ja. Es ist nicht verzetteln, ist vielleicht, du hast das, das hat mir sehr gefallen, dass du gesagt hast, also Bouvet ist sehr fokussiert auf einen Beruf,
ja.
Auf eine Leistungsfähigkeit in der Flaschengärung-Methode. Und da sind wir fokussiert darauf. Ich meine, es gab viele, die letzten Jahre, viele mögliche andere Sachen. Es gab Petnat, es gab viele alkoholfrei und so weiter. Und Bouvet ist vielleicht, also nicht altmodisch, vielleicht, also nicht langweilig, aber fokussiert.
Was haben wir denn hier Wunderbares im Glas? Würde ich mal fragen.
Das ist die Cuvée Ogmius. Wir haben sofort angefangen mit dem Besten. Das gefällt mir sehr.
Oh, das hat hier eine Sigis-Flasche. Das hat einen
Dran-Töter-Schwert. Die war schon offen auf jeden Fall.
Genau. Da. Also das ist Cuvée Ogmius. Das ist unsere, eigentlich unsere beste Cuvée. Das ist Chenin Blanc. So 80% ungefähr. 20% Chardonnay. Das wird in Barrique ausgebaut. Das ist ein bisschen eine... ein Merkmal bei Bouvet. Es ist, dass man mit Barrique arbeitet, dass man dann einen Ausbau macht zwischen erster und zweiter Gärung. In Barrique 6 Monate, immer nur 15% neue Barrique. Also wir benutzen die Barrique 6-mal, um wirklich kein Barrique, kein Holzdruck zu kriegen.
Also 6-mal für 6 Abfüllungen sozusagen. Also
genau, an jeder Flasche gibt es ein Sechstel der ausgebaut ist in eine neue Barrique, ein Sechstel in eine Belegung verbrauchte Barrique und dann weiter sechs Monate und wir benutzen die 6-mal.
Also 36 Monate ein Fass sozusagen und dann wird es...
Das, genau, und dann wird es, dann schenken wir das zu unseren besten Traubenlieferanten.
Nice.
Weil das, also natürlich daraus, ich meine, kann man noch spielen und nicht mehr großartig damit arbeiten, aber das ist trotzdem ein nettes Spielzeug, sagen wir so noch, ja?
Ja, dann cheers erstmal auf.
Ja, oder ich habe
schon getrunken, das tut mir leid.
Er hat einen guten Zug darauf.
Wir haben hier heute nämlich nicht nur Benoit zu Gast, wir haben auch noch zwei Podcast-Hörer am Start. Die Fans sind heute in the building, sitzen hier mit uns am Tisch und ich würde sagen, wir stellen euch beide mal kurz vor und ihr erzählt uns mal, warum ihr hier seid.
Servus, ich bin Jasper.
Ich bin Noah.
Wir haben uns letzten Sommer gedacht, nachdem Curly mal gemeint hat, es wurde immer noch nicht die Playlist durchgehört. Wir machen uns mal einen schönen Tag und werden dabei was Gutes trinken und mal die Playlist durchhören.
Ja, dann haben wir uns gut mit gutem Wein eingedeckt, haben eingekauft und haben nach dem Frühstück angefangen, Wein zu verkosten, zu kochen, Kaffee zu trinken und haben bis kurz vor Mitternacht die Playlist durchgehört.
Wie viele Flaschen Wein habt ihr gebraucht dafür?
Insgesamt waren wir bei 8 Flaschen. Eine davon haben wir aber auch zum Kochen benutzt. Also sagen wir mal 7,5.
Was gab es denn so? Was gab es denn zu trinken?
Viel Österreich, aber auch ganz klassisch angefangen mit Cabi und aufgehört mit Cabi. Wir hatten von Kolwenz einen Chardonnay.
Wir hatten Jurčić.
Also ganz, ganz geile Sachen auch dabei zu trinken.
Und wie hat sich diese transzendentale Erfahrung denn angefühlt, diese Playlist durchzuhören? Also wir haben ja schon öfter darüber geredet, dass es so ein sehr, sehr verrückter Mix ist. Deshalb würde ich jetzt gerne mal von jemandem hören, dass das wirklich hinter sich gebracht hat.
Es wurde auf jeden Fall nie langweilig. Also wir haben die von Anfang bis Ende ohne Shuffle durchgehört und das war echt nett, weil man auch immer was anderes gehört hat, von Klassik über Pop zu Hip-Hop und ja.
Gab viele Überraschungen, wo man dann wirklich überrascht war, dass einfach der Song jetzt kam und war aber eigentlich die ganze Zeit immer geil.
Ist die eigentlich so chronologisch geordnet, Lenny? Ja?
Ach, krass. Daumen hoch.
So eine richtige Zeitreise, die man dann
eigentlich
man dann
schon macht. Ja.
So, das ist eigentlich ganz geil.
Aber ich finde es jetzt gut, dass es gar nicht so wild ist, wie wir uns das gedacht haben. Ne?
Ja, vielleicht müssen wir uns auch mal eine Stunde oder so reinziehen, um ein Gefühl dafür zu kriegen.
Auf jeden Fall klingt das noch einmal hervorragend Nachmittag. Ich hätte mal wieder gern so viel Freizeit, dass ich das durchziehen könnte.
Aber geil, dass ihr da seid, geil, dass ihr es gemacht habt. Nice, dass ihr hergekommen seid. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Und jetzt würde ich sagen, stoßen wir einfach
habt mal ihr an. Euch, habt ihr euch verdient hier?
Cheers.
Santé.
Zum Wohl, zum Wohl.
Santé.
Du hast gerade gesagt, für das Fass gibt es dann immer für den besten Traubenlieferanten. Wie viel davon habt ihr denn?
Wir haben 1200 Barrique zu Hause. Wir sind also in der.
Ich meine Traubenlieferanten.
Ah, Traubenlieferanten, ja. Wir haben ungefähr 80 Traubenlieferanten und da gab es eine lustige Geschichte mal. Wir hatten mal den Besuch von einem englischen Journalist, der uns besucht hat und der besucht das ganze Haus mit Patrice Momousseau und findet das Haus wunderbar, wird ein wunderschöner Reportage darüber schreiben und so. Und dann stellt er die Frage zu dem Besitzer, zu Patrice, und wie viele Hektar Weinbergen haben Sie? Und dann antwortet er, Null.
Zero.
Und plötzlich der Journalist ist empört und wirklich sagt, was ist das für eine Frechheit, das kann doch nicht wahr sein. Und ist wirklich, also plötzlich sind wir nicht mehr so schön, ja. Und dann, Patrice, ich lache mich immer tot, wenn ich das daran denke, der sagt zu dem Journalist, okay, waren Sie schon bei Bocuse? Der englische Journalist, ja, selbstverständlich war ich bei Bocuse, ich war bei Bocuse, natürlich. Haben Sie sein Rinderfilet schon gegessen? Of course, bester Rinderfilet der Welt und so weiter. Und haben Sie alle Rinder im Garten gesehen?
Eine Weide.
Das ist ganz geil.
Ist vollkommen richtig.
Ich finde das richtig.
Ja, ich meine, aber was war das für ein Journalist? Das weiß doch jeder. Also.
Genau, ja, aber gut, manche
aber
unerfahren vielleicht könnten, wow.
Erklär's nochmal, warum ist das so? Es gibt keinen Cremant-Hersteller der eigenen
Traum. Ja, genauso wenig wie sie, also in der Champagne gibt es natürlich jetzt sehr viele Winterchampagner, aber traditionell gibt es auch nur Häuser mit Traubenlieferanten.
Also das zum halt Beispiel jetzt Krug, whatever, die
liefern genau noch an ihre Traum. Das ist halt immer, um A, Qualität zu sichern und B, auch den Bauern eine Chance zu geben und den Traubenpreis hochzuhalten. Weil ja,
ich glaube, das ist schon interessant für die Leute.
Ja, sicher, weil A, schaffen die das dann immer für ihre Traubenproduktion, wenn sie das natürlich so produzieren, wie das Haus gerne hätte, einen anständigen Preis für ihre Trauben zu bekommen, weil es sehr, sehr teuer und geldintensiv ist, eine Flasche Sekt oder Cremant oder Champagner selbst herzustellen. Das dauert wahnsinnig lang aufgrund der Lagerung. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Noch dazu haben die meisten nicht die Marktdurchdringung, um das Zeug dann anständig zu vermarkten. Und so lebt die ganze Region hervorragend davon.
Was für mich interessant wäre zu wissen, wenn du auch gerade gesagt hast, die aufwendige Herstellung, wie viel mehr Arbeit ist es, wenn man alles mit Flaschengärung macht, anstatt mit Tankgärung?
Mit Tankgärung? Aber es ist... Also erstmal, also die Gärung, die Flaschengärung in sich, die dauert nur, ich meine, 1-2 Monate. Die Gärung selbst, das ist ein kurzer Prozess. Aber was bei uns natürlich sehr lang ist, ist die Zeit danach, die Hefelagerung. Die Hefelagerung, es gibt natürlich ein Gesetz, zum Beispiel für Crémant de Loire, es ist 12 Monate. Für Sommer Brut, es ist auch 12 Monate oder 9 Monate, ich weiß nicht mehr. Aber in der Champagne, ich glaube, es sind 18 Monate Pflicht. Aber natürlich, viele machen wesentlich länger. Und zum Beispiel der Ogmus, das ist Jahrgang, den wir gerade probieren, das ist 2015 so, das war ein paar Jahre auf der Hefe, ja, oder 9 oder 10. Aber die normalen Produkte bleiben immer alle 2 bis 3 Jahre auf der Hefe. Und das ist natürlich ein anderer Aufwand als eine Tankgärung, die entsteht in sehr wenig Zeit. Wenn die Gärung vorbei ist, dann das war's eigentlich. Deshalb, also die Zeit ist natürlich ein großer Aufwand.
Woher hatte man im 19. Jahrhundert, also begonnen hat, schon dieses Know-how der Flaschengärung?
Das war, also jede Region behauptet, er hätte die Methode
erfunden. Selbstverständlich, jedes Haus hat das
erfunden. Jedes Haus hat das erfunden, aber wir nicht. aber jede Region sagt, nee, das waren wir im 16. Jahrhundert, die anderen Dom Pérignon, die anderen so und so. Ja, also das ist wirklich, niemand weiß wirklich, woher das kam. Also ich glaube, das ist eher dieser Transport von Barrique Richtung England.
Ich glaube, die Engländer waren
es. Die Engländer, genau. Und das ist eher die wahrscheinlichste Möglichkeit, ja. Aber das war damals, ja, das war der Anfang. Das war der Anfang der Benutzung davon. Ne?
Und was sagen wir zu dem Wein hier?
Ich finde den Wein sehr gut.
Schaumwein.
Ja, es ist halt jetzt, wir trinken im Moment sehr viel deutsche Sekte, ne? Wir trinken auch österreichischen Sekt, wir trinken viel Champagner und da schmeckt das schon krass anders dazu. Ne? Man hat nämlich schon diese klassisch, je nachdem, wie man das klassisch benennen kann, aber schon eine Chenin Blanc-Nase. Das geht immer in so ein bisschen eine gelbe Aromatik, finde ich, das hat so ein bisschen Quitte, das hat ein bisschen Kunkwarz, das hat so slightly... Honig jetzt nichts, aber so ein bisschen in dieses Wachsige geht es rein. Ne? Und das finde ich schon spannend, dass man das jetzt so krass merkt. Ich muss ja sagen, als ich nach Berlin kam, jetzt weiß ich es natürlich warum, aber du hast es geschafft, wirklich Bouvet La Dubé in jede Hinterhof-Klitsche von Kreuzberg und Neukölln zu platzieren. Ich habe mich damit wirklich am Anfang ein bisschen satt gesoffen. Weil mir hat das schon sehr gut geschmeckt.
Echt?
Und das gab es halt überall und du wusstest immer, egal wie beschissen die Weinkarte ist, wenn du eine Flasche Bouvet bestellst, hast du, was du möchtest. Du hast ein sehr gut hergestelltes Schaumweinprodukt, ja. Du weißt noch, was es geschmeckt hat. Aber wenn du es dann so oft getrunken hast, Und deswegen bin ich froh, dass wir die Folge heute machen, weil wir kommen hier rein, wir starten natürlich gleich mit dem und es schmeckt hervorragend. Ne? Aber ich habe das eine Zeit lang, stand mir das mal wirklich an, weil ich war wahrscheinlich auch durch Sebastian Wiesentin, der das ja hier auch vertreibt und so, hat das in Berlin wirklich einen unglaublich hohen Stellenwert. Das spricht natürlich für euch, wahnsinnig gute Arbeit.
Danke.
Aber auch fürs Produkt. Also, und ich finde das schon, macht Spaß.
Was haben wir hier mit diesem Schwert auf der Flasche hier? Was hat es denn mit dieser Flasche auf sich? Können wir da nochmal kurz drauf eingehen?
Ach, das ist meine Lieblingsgeschichte. Es gab, also der Etienne Bouvet, der baut das Haus, der kreiert das Haus 1850. Der ist taub, er ist arm, er kann nicht lesen, er kann nicht rechnen. Nicht schlecht.
Ja.
Und seine Frau Celestine, sie ist, sie kann lesen und rechnen, aber also sie ist nicht reich, also sie hat auch wenig Mittel. Er ist der Sohn von einem, also wie sagt man das, Bauernhof, Etienne, und Celestine ist die Bäckerei, die Bäckerin, mhm. Der von unserem, der Boulanger unserer Viertels,
ja,
wo wir sind. Und die, man sagt, dass die einen Schatz gefunden hätten. Also das ist so, bei uns war, ich zeige euch vielleicht das kurz, das ist natürlich für die Zuhörer nicht spannend, aber das ist der Keller. Wir haben einen 8 Kilometer langen Keller.
Boah, wir sehen hier Bilder von dem Keller mit Säulen, alten Säulen eingearbeitet, viel offener Stein.
Also große, weil das ist, diese Keller, die sind entstanden, weil man die Steine aus dem Hügel rausgenommen hat.
Dieser Tuffstein.
Dieser, ja, Tuffstein, ja. Es ist Kalkstein, genau, um die Schlösser, die Dörfer, die Kirchen, die Kathedralen und so weiter zu bauen.
Was hat der Stein für eine besondere Eigenschaft oder was?
Er ist sehr porös. Mhm. Deshalb, wir haben also Hitzeprobleme, auch in den schlimmsten Jahrgängen. Es geht, die Wurzeln, wir gehen wirklich sehr, sehr tief. Die Tuffstein bleibt sehr, sehr feucht. Und du kannst wirklich dieser Stein mit den Fingernägeln, wenn du im Keller bist, kannst du selbst deine Skulptur machen, wenn du willst, weil das ist wirklich, ja, ganz, ganz leicht zu kratzen. Ja, also das ist wirklich sehr porös. Also deshalb, also die Feuchtigkeit tut gut natürlich. Also das war wirklich, somit sind die Schlösser von der Loire, die berühmten Schlösser von der Loire, die sind entstanden, weil man diesen Stein rausgehauen hat und dann auf dem Hügel, an welcher Basis man gegraben hatte, um das da drauf zu bauen. Der Schloss von Sommet ist ein Beispiel von vielen, aber das ist wirklich das Typische, das Schloss immer über die Loire, ein bisschen höher auf einem Hügel. Und an der Basis hat man rausgehauen, die Steine. Und da wo wir sind, wir nennen das die eingegrabene Kathedrale, weil eigentlich über uns war die Kathedrale einer Abtei. Das war eine riesige Abtei mit Hunderten von Mönchen vor der Französischen Revolution. Und diese Abtei war wirklich sehr opulent, aber die Mönche, die haben natürlich Steuer von dem Volk bekommen. Und dann kommen die Kriege der Französischen Revolution, diese Abtei wurde vollkommen vernichtet, es wurde komplett zerstört. Und dann 1850, die beiden, Etienne und Celestine, die Legende sagt, die finden den Eingang zu diesem Keller, was eigentlich ein Trümmer, eine Ruine geworden war, ja, der Zerstörung. Und die finden den Eingang und 50 Jahre später, die sind die größten Schaumweinerzeuger der Welt. Im Jahr 1901, die produzieren 7 Millionen Flaschen Schaumwein, die sind die größten der Welt. Und die Leute haben gesagt, Moment mal, arm, taub, nicht lesen, nicht rechnen. Und 50 Jahre später, die sind die größten der Welt, das geht nicht. Und dann haben die zwei Legenden ins Leben gerufen, um das zu erklären, aus Neid. Die haben gesagt, entweder er hat einen Schatz gefunden, und deshalb nennen wir die Cuvée, unsere beste Cuvée, Trésor, also in Erinnerung zu dieser Legende. Oder die Leute sagten, er besaß ein Schwert. Ein Schwert, was ihm aus einem keltischen Gott Erfolg gibt. Ja? Mhm. Und deshalb daraus haben wir auch wieder eine Cuvée gemacht. Okay. Deshalb heißt die Cuvée Ogmius. In Erinnerung zu dieser Legenden. Es gibt Geschichten in 175 Jahren.
Ja, ja.
Da können wir Geschichten schauen.
Und dabei habt ihr einfach nur sehr guten Schaumwein gemacht. Ihr habt ja auch schon früh exportiert, im 19. Jahrhundert. War das irgendwie auch wichtig, so der Blick auf den internationalen Markt?
Also das Haus war, das war immer vollkommen auf Export gerichtet. Damals natürlich war England das Wichtigste in dem Hof von Her Majesty, the Queen, the King zu liefern. Mhm. Aber wir waren immer exportorientiert und um eine Marke, um eine Renommee zu bauen, war Export natürlich ganz wichtig. Ja. Heutzutage, wir exportieren immer noch zwei Drittel in der Welt. Und der erste Exportmarkt ist Deutschland. Aber wir exportieren 50 Länder ungefähr so. Und das ist, Export ist wirklich für uns wichtig, weil in Frankreich, du weißt das, jede Region produziert Wein, mhm. fast. Jede Region produziert Schaumwein. Mhm. Und dann versuch mal, eine Flasche Crémant de Loire in Elsass zu verkaufen.
Ja, selbstverständlich. Ja.
Das ist nicht so einfach.
Eher hart.
Genau.
Wo sind wir hier dosagetechnisch?
Wir sind bei 9 Gramm, also Brüt. Ja. Und danach haben wir ein Zero, ein Brut Natur. Ja. Aber hier sind wir bei 9 Gramm. Mhm. Säure ist ungefähr 5 Gramm.
Ja, ungefähr. Merkt man, das ist ein bisschen vollmundiger, aber jetzt ohne irgendwie süß zu wirken oder so.
Ja.
Ne?
Ja.
Also ich finde das schon sehr cool.
Aber danach, ich bin gespannt auf dem Brut Natur, weil da ist wirklich die nackte Wahrheit und die Schere ist da.
Ja. Wie habt ihr es über all die Jahrzehnte eigentlich geschafft, immer so konstant zu bleiben in der Qualität und im Winemaking?
Also Patrice Bonmousseau und Juliette und also die Familie, wir haben wirklich eine Familien-Cuvée-Macher. Und Patrice hat, wie gesagt, begonnen 1970. Er ist immer noch dabei, wenn es um die Cuvée-Zusammenstellung geht. Er ist immer noch dabei, aber Juliette hat das Zepter übernommen. Aber sie sind, also das ist wirklich eine Familie, Parfümeur-Familie. Man sagt immer, Cuvée-Zusammenstellen ist wie ein Parfum kreieren. Und das Geheimnis wird wird gegeben von Vater zu Sohn zu Tochter und so wird weitergemacht in der Familie.
Und aber trotz dieser ganzen Eigentümerwechsel, weil die Momosos immer die
an der Geschäftsführung des Hauses, die waren immer die leitende Familie in der Firma, deshalb das war sehr konstant, sehr. Ich habe begonnen eigentlich 94 bei Bouvet. Davor hatte ich Praktikum gemacht. Das war immer Patrice und Juliette hat natürlich auch übernommen jetzt. Aber Patrice ist immer noch auch dabei und Juliette macht weiter. Also es ist wirklich eine sehr Kontinuität, sehr stabil.
Ja. Wenn wir jetzt über Crémant de Loire sprechen oder Bouvet, ist natürlich immer sofort Chenin Blanc das Thema. Was macht für dich Chenin Blanc so besonders für die Schaumweinerzeugung?
Was wir an Chenin Blanc lieben, ist natürlich die Säure. Mhm. Also nicht nur die Säure, natürlich die Frucht von Chenin Blanc lieben wir auch. Aber in der Schaumweinwelt ist die Säure natürlich A und O. Und wir haben das Glück, dass wir in Saumur uns befinden. Saumur, es ist eine Art, ich nenne das ein bisschen der Napa Valley von der Loire. Das heißt, wir haben von Westen die Klimaeinfluss von der Atlantik, die bis zur Mühe kommt. Und von Osten haben wir eher einen kontinentaleren Einfluss, Klimaeinfluss. Mhm. Und Saumur ist ein bisschen der Treffpunkt von beiden, weil in Saumur beginnt leicht, es wird leicht hügeliger. In Saumur beginnen diese Hügel, wo man die Steine rausgenommen hat, um die Schlösser zu bauen. Und das ist vielleicht nicht sehr, sehr viel. Dieses Hügelige, aber das reicht, um einen Treffpunkt zu machen von beide Klimaeinfluss. Und deshalb haben wir kühle Nächte, warme Tage und Chenin Blanc ist da sehr, sehr gut, perfekt auf dem Kalk. Und die Säure und die Frucht, das ist ideal für Schaumweinerzeugung. Mhm. Deshalb gibt es Chenin. Ich meine, Südafrika produziert auch Schaumwein aus Chenin Blanc. In anderen Regionen im Südfrankreich wird auch Chenin Blanc teilweise benutzt, ja. Und deshalb, also ja, Chenin Blanc ist ideal. Wir benutzen auch ein bisschen Chardonnay, um ein kleiner Fett, ein bisschen einen Kick zu bringen. Mhm. Rosé sind wir Cabernet Franc verheiratet, natürlich. Ich habe gehört, das letzte Mal habt ihr auch ziemlich schöne Cabernet Franc hier verkostet.
Sehr gute Cabernet Franc.
Ja, sehr schöne Cabernet Franc, ja. Bravo. Und also deshalb, Cabernet Franc ist unser bester Freund für die Rosés natürlich. Bisschen Grolot, ganz wenig Grolot, ja. Ganz wenig Pinot Noir in dem Trésor Rosé, ganz wenig. Aber Chenin, Cabernet Franc.
Cool. Merkt man das heutzutage, wo die ganze Welt ein bisschen fruchtreduzierter trinkt? Also gerade beim Schaumwein so, es ist ja gerade eine wahnsinnige Champagner- und Winterchampagnerwelle, die alle unglaublich karge Champagner produzieren und auch sehr, wie ich schon gesagt habe, fruchtlose fast Champagner. Tut man sich da jetzt schwerer mit dem Markt?
Also ich glaube, ich habe deine Frage richtig verstanden. Also ich glaube, also ich habe etwas erlebt vor 2 Tagen in Berlin. Und das fand ich ziemlich, also fruchtlose, du meinst also neutralere Cuvées oder sowas?
Ja, genau. Also man ist ja heute so ein bisschen weg von der Frucht.
Ne? Ich habe etwas erlebt, was ich dann ziemlich furchtbar finde. Ich bin bei einem Weinhändler, den ich nicht zitieren werde, und der sagt mir, er hat verschiedene Crémants und das ist normal und das ist gut so. Und der sagt aber, oh, diese Crémants da, die haben viel Erfolg, weil die risikolos sind. Ich sage, wo soll ein Crémant risikovoll sein? Und er sagt, nein, die sind risikolos, weil sie haben wenig Geschmack. Und ich sage, ja, okay, aber was passiert? Also, die haben wenig Geschmack, also gefallen die. Sage, eben, das ist risikoloser, das wird getrunken, das fließt runter und dann ist es gut so. Und dann habe ich ihm gesagt, okay, aber dann, was passiert?
Ich komme im Grauburgunderland.
Ja, nee, aber dann habe ich ihm gesagt, okay, aber diese Gäste, die das trinken, die das so empfinden, die gehen ins Restaurant und die sagen, die bestellen den Koch zu Tisch und sagen, also kein Gewürz, kein Pfeffer, kein Salz, bitte geschmacklos kochen. Und das hat mich ein bisschen schockiert. Weil,
das glaube ich. Weil, das hätte mich sogar sehr schockiert.
Ja, ich beherrsche mich. Aber es ist wirklich, wir sollen neutrale Cuvées bringen. Das ist Kohlensäure-Suppen. So. Also, nee, wir sind fruchtbesessen. Und der Wein muss sprechen. Wenn er nicht spricht, wo ist die Authentizität der Region? Wo ist die Typizität der Traube, der Region, der Terroir? Deshalb, es lebe die Frucht. Und wenn es fruchtlos ist, dann... Also ich finde das ziemlich verrückt. Also nicht das erste Mal, dass ich das hörte, war ziemlich überrascht.
Ja, also ich habe das jetzt nicht so gemeint im neutralen Spektrum, sondern einfach, weil heute Sommeliers halt oder wir auch wahnsinnig gern Rebsorten hernehmen, die eher Boden sehr gut transportieren können, nicht? Und Chenin Blanc ist ja schon eigentlich eine Aromarebsorte und die hat halt schon immer so einen eigenen Touch, aber das gehört natürlich zu eurer DNA, weil Chenin Blanc ist dort her und deshalb ist die Rebsorte verwurzelt mit dem Gebiet. Und so passt das Ganze.
Absolut. Und wir Kalkstein, also diese gestern war ich bei einem Fachhändler, der hatte sehr gute Gläser auch. Und ich habe in dem Glas der schöne Roch nach dem Keller. Also nicht als Mouffeton oder sowas, sondern du warst wirklich im Keller, im Stein. Mhm. Im Stein.
Ja, genau. Wie findest du die Gläser?
Ich finde die perfekt.
Das sind die Champagnergläser von Stölzer-Lausitz. Die benutzen wir heute zum ersten Mal. Die haben wir noch nie genommen. Die sind aber echt gut, weil die auch ein bisschen breiter sind, gell?
Ja, absolut. Und die Kohlensäure, also es ist, ich zeige euch danach, ich habe was Lustiges mitgebracht. Ein sogenannter Bubble Brush. Vielleicht hörst du das für das erste Mal.
Das habe ich noch nie gehört. Ne? Zeigen wir das später. Machen wir mal den nächsten Wein. Ha?
Machen wir Zero?
Jawohl, Zero. Ja. Zero ist gut.
So, das ist aber wirklich Zero Brut Natur. 0,0 Gramm Dosage. Schöner Blanc natürlich schon wieder.
Ja.
Chardonnay auch. Aber nicht so lange auf der Hefe wie Ogmus natürlich. Das ist 2022. Ogmus war 2015.
Mhm. So. Wie viel, kann man das fragen, wie viele Flaschen produziert ihr oder haut ihr raus im Jahr?
Wir sind bei 6 Millionen Flaschen im Jahr.
Etwa das so viel wie Dom Pérignon.
Ja, aber vielen Dank, dass du das sagst, weil genau das. Weil wenn ich das sage, manchmal die Leute sagen, boah, ist das brutal viel. Aber in der Schaumweinwelt ist alles größer. Und also ich meine, Root Caption und Fraxinet, es ist dreistellig, glaube ich, die Millionenanzahl. Ja. Veuve Clicquot, Mouette, das ist... Zweistellig, sagen wir 20, 25 Millionen Flaschen oder so. Und mit 6, 20 bis 30 Millionen Flaschen pro Jahr. Jeweils?
Ich glaube mehr. Achso, ja, jeweils. Ja.
Jeweils. Und dann mit 6 Millionen, also wir gehören nicht zu den Großen. Groß sind die bis von 20 bis 100 Millionen, ja. Und nicht zu den Kleinen, natürlich. Gegenüber einem Winzer, der 30 Hektar hat, dann sind wir ein bisschen big. Aber in der Schaumweinwelt, es sind andere Größenordnungen, ja. Und deshalb, also eigentlich, wir sind mittelgroß. Mhm. Mittelklein, mittelgroß.
Ich war gerade draußen und habe Essen hier rein buxiert, weil wir haben ja heute auch die erste Folge nach unserem phänomenalen Buchrelease. It's out, baby! Die Anleitung zum Weinsaufen 2 Essen fassen. Also alle, die noch keins zu Hause haben, weil es pünktlich geliefert wurde, können in den Laden pilgern und sich dieses Meisterwerk gönnen.
Ja, Meisterwerk weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall ein wunderbares Buch, was viel um Curly geht, viel um mich, viel um Trinken natürlich, aber auch mit den passenden Essenstipps.
Keine Rezepte.
Ja, genau. Mit hervorragenden Kolleginnen und Kollegen aus der Küche. Absolut. Ne?
Und hier haben wir einen hervorragenden Döner-Teller. Finde ich hervorragend.
Ich glaube, ja, genau. Also wir haben hier, was haben wir denn hier?
Döner-Teller.
Döner-Teller ist das?
Ja.
Von wem?
Kebab von denen, die ich letztens gehatet habe, einmal im Podcast. Aber einmal kann man das schon mal machen.
Was habe ich hier für Raps?
Das ist auch ein Döner-Rap. Die Rüben.
Döner-Rap,
der das Fleisch ist geil.
Ich weiß jetzt will wahrscheinlich der erste Schaumwein, den wir hatten, besser passen mit ein bisschen mehr Dosage. Aber egal, wir probieren das gleich. Wir probieren jetzt mal den Zero.
Zero Dosage nehme ich an.
Aber das ist jetzt ein bisschen so, wie Leute heute gern Schaumwein trinken. Nicht? Das hat weniger Frucht schon in der Nase, wirkt fast ein Spürchen reduktiv, so ganz elegant. Zart floral und am Gaumen auch wieder. Das wirkt jetzt kreidiger, steiniger als der erste, zieht aber unglaublich gut durch. Der hat ein langes Finish, geht schon wieder ein bisschen in das Gelbfruchtige,
das war geil.
Aber hat auch so was schön Florales, finde ich. Und der ist sehr zart, ne? Also der tut jetzt nicht irgendwie weh und wirkt nicht zu karg. Ich mag das ja nicht bei Brütner Tür, wenn die zu karg sind. Du hast ja fast schon so die Selbstgeißelung oft. Da muss man masochistisch veranlagt sein, um die zu trinken. Und da finde ich das jetzt spielend, floral, lustig. Mach Bock, wäre auf jeden Fall in meinem Kapitel im Buch bei Partyweine vorn dabei.
Das stimmt. Hm? Also ich finde, ich habe ja sowas Ähnliches am Start. Ich habe ja Köfter Raps im Buch, by the way. Phänomenal, dann kann ich sagen.
Ich habe den Trésorsé auch eingeschenkt, weil ich dachte, dazu könnte diese Würze könnte zu dem Rosé auch sehr, sehr gut funktionieren.
Party eure Schaumweine immer mit Essen?
Es ist nicht die große Tradition eigentlich, aber wir machen das gern. Also in Deutschland wird uns oft gefragt nach einem Menü, weißt du, in dem Restaurant ein Menü mit begleitender Schaumweine. Das machen wir sehr gern. Aber du kennst das in Frankreich sehr traditionell, immer Aperitif, Aperitif, Aperitif.
Und dann Austern dazu, oder?
Ja, genau, also Austern zu dem Zero, natürlich zu dem Brut Nature, das ist auch schön, aber es ist sehr traditionell, dann geht es schon weiter mit Weißwein. Es ist sehr geprägt von Champagne. Champagne ist wirklich der Aperitif in Frankreich. Deshalb, also unsere Kultur ist wirklich der Aperitif. In der Gastronomie wird leider selten Schaumwein zum Essen getrunken. Mhm. Zu Hause auch nicht so viel.
Ich habe es ja schon mal erzählt. Ich war in Bangkok in einem indischen Restaurant. 2 Sterne hatte das. Und da gab es eine Champagnerbegleitung zum Essen. Das war mega nice. Wo es wirklich zu jedem Gang einen anderen Champagner gab. Von gereift bis jung, von viel Dosage, wenig Dosage, das war echt interessant.
Es ist aber sehr gut, dass er das sagt und auch sehr gut, dass es unser Buch jetzt gibt, weil das fällt natürlich schon auf in den letzten Jahren, wo der Weinmarkt an sich ein bisschen struggelt und nach unten geht, versucht jetzt jeder seine Getränke, auch wenn es kulturell und historisch gar nicht dazu passt oder nicht hergenommen wurde, plötzlich mit einem Menü zu verknüpfen. Mir ist es jetzt passiert sogar, haben wir das letzte Mal geredet mit dem Hans Reisetbauer, der Schnapsbrenner, der Bekannte aus Österreich, sogar der versucht jetzt immer Essen zu paaren mit seinem Schnäpsen, um einfach eine wichtigere Position am Markt einzunehmen.
Ja, das ist krass.
Und es ist jetzt cool, dass man das mal hört, weil alle erklären immer, ja, das war immer so, ja, Champagner hat man immer zum Menüs getrunken und so. Nein, ist es nicht, es war immer Aperitif.
Aber ich finde das gut, du hast immer gesprochen über Wein. Du hast gesagt, welchen Wein hast du gebracht?
Ach so, ja.
Und das ist genau, wir fühlen uns als Wein. Mhm. Für uns, wir produzieren einen Wein, der prickelt. Aber fast, was du, der prickelt. Aber wir produzieren einen Wein. Und das ist auch in den Cuvées, ich glaube, vielleicht zu finden, dass wir keine Kohlensäure-Suppe produzieren wollen. Wir wollen cremige, weinige Schaumweine bringen. Das ist das Ziel. Wir sprechen immer in dem, im Haus, wenn man Aperitif, wenn, wenn wir alle was trinken gehen mit dem Kollegen, wir sagen, tu, tu prends le vin avec toi. Also nimmst du den Wein mit, ja? Und nicht unbedingt, tu prends, oder tu prends les bulles. Bulles, die Bubbles. Geht auch.
Les bulles?
Les bulles.
Nice. Wo würdest du sagen, liegen jetzt die größten Unterschiede zwischen Chenin und Chardonnay?
Ich finde, Chenin Blanc bringt eine Frucht, die wirklich so, wie du gesagt hast, floral, mhm, weiße Blumen, weiße Früchte, auch richtig, ja, das ist wirklich Chenin Blanc, sagt man das, Einfluss. Und der Chardonnay, das ist eine, ja, es ist 10 bis 20%, der bringt uns ein bisschen Fett, ein Kick, so, aber die Frucht ist wirklich die von Chenin Blanc. Das ist diese weiße Früchte auch. Der Honig auch ein bisschen wie bei dem ersten. Mhm.
Aber der Rosé passt echt besser.
Weil Rosé, deshalb dachte ich, vielleicht ist das spannend. Bombe. Ja. Weil, es gab einmal, ich kann mich erinnern, die Claudia Stern hatte vor viele, viele Jahren eine Kolumne in der
Stern.
In einem das war Süddeutsche Zeitung Magazin, genau. Ach, das war das in Süddeutsche Zeitung, und sie hatte einmal eine diese Kolumne, und sie musste immer zu einem Gang also einen Wein empfehlen, und dann musste sie einmal die Currywurst, da war die Currywurst dran, und dann hat sie sich den Kopf kaputt gemacht, und irgendwann sprechen wir zusammen, die sagt, ach, was mache ich denn dazu, und wir haben gesagt, probier mal Trésor Rosé. Ja, da war sie, sagte, das ist absolut perfekt. Das funktioniert sehr gut mit Würze. Bei dieser Cabernet Franc in Barrique ausgebaut. Die Würze von Cabernet Franc. Cabernet Franc ist pfefferig ein bisschen. Ja. Oder Paprika oder pfefferig. Leider klingt das immer schlecht. Man denkt dann an die alten Cabernet Franc, die zu früh geerntet waren und so.
Und die austrocknen waren auch häufiger.
Aber ein bisschen pfefferig ist es schon. Und, ja, und das passt sehr, sehr gut dann dazu.
Also, ich finde, es bringt auch immer tolle Frische. Und am Gaumen ist es auch wieder ein bisschen satter. Und gerade diese Döner, das Fette und dazu das leicht Scharfe, da brauchst du halt auch ein bisschen Fett vom Glas.
Also bald dann ein Currywurstbuden, Tresor, Rosé.
Ja, in Berlin könntest du das machen, da gibt es genug, glaube ich. Finde ich aber wirklich krass, wie das passt.
Ja. Boah.
Aber es ist natürlich auch, weil wir vorher geredet haben, zu einer Speisenbegleitung, auch ein bisschen eine Chance, die man verpasst, nicht? Wenn man sagt, okay, wir sind aus Tradition generell immer nur Aperitif, man verpasst dann halt ein paar Sachen.
Auf jeden Fall. Deshalb, also, ich finde, zu Vorspeisen, es gibt sehr viele Vorspeisen, die wirklich sehr, sehr gut für uns machbar sind. Und zum Rinderfilet von Bocuse, vielleicht ist es ein bisschen schwieriger mit Champagne, obwohl, also da gibt es natürlich. Aber in die Richtung Dessert natürlich, das kann funktionieren mit vielleicht ein bisschen rundere Cuvées. Aber zu Käse, zu bestimmten Käse wird es sehr, sehr gut. Ein Chenin Blanc als Champagne zu Käse, perfekt. Es wird herausragend sein. Deshalb, also es gibt viele Möglichkeiten eigentlich schon. Ein Fisch in Soße mit einem Chenin Blanc, der prickelt, kein Problem.
Was sagen denn unsere Fans zu prickeln im Glas?
Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Wie Willi schon gesagt hatte, heutzutage sind die meisten Fans von so komplett ohne Dosage. Der hat mir sehr, sehr gut bisher wahrscheinlich am besten mitgeschmeckt. Für den Part zum Food passt jetzt tatsächlich der Rosé ganz gut auch.
Also ich muss sagen, man merkt beim Rosé sehr, dass es sehr gut mit dieser Würze mitspielt. Und ich finde, der Rosé, der passt sehr gut zu diesem Kebab-Döner-Teller-Mix.
Da sind auch Peperonis drin. Jawohl. Die sind hervorragend zu dem Cabernet Franc. Das ist richtig cool.
Ich fand das genial. Also Cabernet Franc in Deutschland, in der Gastronomie, in der sehr gute Gastronomie, wie die Sommet Champigny, also wie die Loire Roten mittlerweile immer mehr gezeigt werden. Das war für uns lange, vor 30 Jahren, das war nicht so. Und heutzutage, es macht Spaß, das zu sehen für uns. Enorm Spaß, wirklich. Das ist eine riesige Freude.
Ich bin ja auch gespannt, bei euch in Frankreich ist es wahrscheinlich nicht so, nicht, dass man hochwertige Premium-Weine hier paart mit Döner-Teller und so weiter.
Ja, aber
ich bin ja neugierig, wann die Sittenpolizei kommt und uns so bestraft. Aber wir sind halt irgendwie so, wie sagen wir, Sommelier ist bitte kein Sommelier, aber Sommelier fürs Volk irgendwie, weil, ich meine, das sind ja die Gerichte, ja, die am häufigsten gegessen werden.
Aber Merguez zu Tresor Rosé.
Merguez. Und weißt du, und alle, und die Sache ist, alle reden immer nur von irgendwie so hochklassigen Essen und so, aber wer geht denn fünfmal die Woche hochklassig essen? Aber eine Flasche Wein trinkst du vielleicht schon mal öfter.
Ja. Auf jeden Fall.
Deshalb haben wir das Ganze mal versucht, so gut wie es geht zu beleuchten.
Wir haben auch eine Kategorie, zum Beispiel, die heißt Bestello, was man denn... Wenn man ein, zwei Flaschen daheim hat, was könnte man dazu bestellen, was passt? Oder einfach so ein bisschen so Lifehacks, die dir das Leben leichter machen, wenn du Wein und Food magst. Ich wollte mal kurz fragen, was das für eine Rebsorte ist, die ich nicht kannte.
Grolo. Grolo, das ist eine... Das ist so eine Rebsorte, die es, ich glaube, fast nur an die Loire gibt in der Welt. Also ich habe noch nie andere Region gehört. Und das ist eine rote Früchte, ich wollte fast sagen Bombe, also rote Frucht geprägt, rote Früchte-Aromatik. Das ist ein bisschen, das ist wirklich die Variable, je nach Jahrgang, wie viel Grolo, das bringt die rote Früchte-Aromatik nach vorne, die wir gerne in unsere Rosé-Cuvées mögen. So. Aber es ist ganz wenig.
Und in welchen Cuvées habt ihr das drin?
In dem Crémant de Loire Rosé.
Ja,
in dem ganz normalen, nur im Rosé. Nur im Rosé. Das ist auch eine Sache, wir machen nur Rosé aus roten Trauben,
ja,
und Blanc de Blanc. Also alle unsere Weiße sind Blanc de Blanc. Aber die Rosés sind nur Pinot.
Okay,
also,
das ist kein Seigneur, sondern nur...
Nein.
Okay. Das macht ja Sinn, das Ganze. Darf ich da noch einen Schluck haben? Ich finde das nämlich sehr hervorragend zu dem Döner-Teller, der heute echt gut ist.
Ja, sag ich ja.
Da kann man sich nicht beschweren, weil wir jetzt gerade modern sind mit diesen ganzen Wein-Pairings, die wir hier, oder Essens-Pairings, die wir machen, weil du sehr viel von Tradition gesprochen hast. Und Tradition, was ist denn bei euch in den letzten Jahren Modernes passiert, worauf ihr sehr stolz seid?
Was meinst du mit was meinst du?
Naja, so in den letzten, sagen wir, 20, 25 Jahren, es muss ja auch irgendeine Art von Innovation bei euch passiert sein. Oder
ist immer Gastronomie, meinst du?
Nein, nicht gastronomisch, sondern bei euch im Betrieb.
Oh, also die große, das, was wir zurzeit sehr pflegen, ist natürlich Nachhaltigkeit. Und das wird, das symbolisiert sich in viele überraschende Winkel unseres Alltags. Und das ist zum Beispiel jetzt zurzeit in einem Monat, verbannen wir zu endgültig die weiße Flaschen. Die weiße, transparente Flaschen.
Habt ihr das?
Auf dem normalen Crémant Rosé. Mhm. Die normalen Rosé, was heißt normal? Also die Einstiegsrosé, ja, sind die weiße Flaschen. Und das ist vorbei, weil das verbraucht, es gibt keinen offiziellen Wert dafür, aber es ist 30 bis 50 mehr CO2-Emissionen für eine weiße Flasche als für eine grüne Flasche.
Außerdem ist für die Qualität scheiße, nicht? Da hast du ja Lichtschaden ohne Ende.
Das noch dazu, sowieso. Aber wir haben trotzdem Kunden, die uns sagen, um Gottes Willen, das wird sich nicht mehr verkaufen, wenn man nicht mehr die Farbe sieht und so. Aber das ist eine Generationsgeschichte.
Wir haben jetzt extra, weil wir bei einem deutschen Kollegen immer 600 Flaschen Rosé kaufen für unser Terrassengeschäft, und der die Flasche traditionell in weißen Flaschen füllt. Wir haben das jetzt 4 Jahre in Folge gemacht und jetzt haben wir gesagt, im 5. Jahr kaufen wir wieder 600. Ich hätte aber gerne dunkle Flaschen. Machen die.
Echt? Finde ich super. 600 Flaschen?
Ja.
Krass.
Entschuldigung, Premium-Kunde.
Nein, aber das, also diese Nachhaltigkeit, also zum Beispiel jetzt die weiße Flaschen, aber vor einem Jahr haben wir auch die Lack auf den Kartons. Ich meine, das ist... Man macht einfach weiter und man merkt nicht, wo es so viele Gelegenheiten gibt, ja, um da nachhaltiger zu arbeiten. Und also die Lack auf den Kartons ist jetzt auch nicht mehr dabei. Die sind rau, also wie sagt man das, also farbenlos sozusagen. Ja. Ja. Oder zum Beispiel heute, alle Kollegen sind im Wald, weil wir unterstützen, wo wir unterstützen ein Office National des Forêts, das ist eine nationale französische Institution, um die Wälder wieder zu pflanzen, zu unterstützen, um wieder Bäume zu pflanzen. Und heute ist es der Tag, wo die ganze Belegschaft im Wald ist, wo gerade vor einigen Jahren gepflanzt wurde und wieder heute Die werden uns dann mir danach ein Bild schicken. Die sitzen alle unter die Bäume, die vor einige Jahre von Bouvet gepflanzt, von Bouvet Mitarbeiter gepflanzt worden sind. Und es wird da ein Foto gemacht. Und also Bouvet, also die Juliette ist sehr engagiert in die Nachhaltigkeit. Wir, zum Beispiel, wir unterstützen auch eine Firma, die baut der erste Container-Schiff-Transport elektrisch. Esprit de Velox heißt es.
Okay.
Bald wird es möglich sein, über die Meere elektrisch Container zu transportieren. Das wird da geforscht. Und also ganz, ganz viel in die Richtung.
Dann geht es den Timmys der Welt wieder besser.
Ja. Ja. Wollen wir doch direkt.
Warte kurz. Nachhaltigkeit wollte ich doch. Und wie ist das bei den Traumlieferanten? Stellt man die mal um auf Bio oder sind die alle umgestellt auf Bio? Oder ist das
nicht also ungefähr 20-30% der Winzer sind Bio. Verschiedene, also Terravitis oder Demeter oder AB oder also verschiedene, es gibt zwei oder drei. Und der Rest ist HVE, Haute Valeur Environnementale. Das ist ein französischer Siegel. Also ich mache das einfach, also nicht einfach, aber das ist eine Art halbe Stufe. Ja,
okay.
Eine 8 halbe Stufe, aber diese Schraube, die Schraube von dieser halben Stufe wird jedes Jahr ziemlich brutal nach oben geschraubt und deshalb, also es ist mittlerweile HVE, es ist nicht Bio, aber es ist ganz schön nachhaltig auch und deshalb, es ist unmöglich für uns bei 6 Millionen Flaschen komplett Bio zu sein. Und eins wollten wir nicht machen, wir wollten nicht einen Baum machen, was der Wald versteckt, wir wollten nicht eine Bio-Cuvée machen, und der Rest konventionell.
Ja, das ist vollkommener Blödsinn.
Das ist Blödsinn. Ja. Und deshalb, aber das gibt's genug.
Ja.
Deshalb haben wir gesagt, okay, alles HVE, Minimum HVE. Und da drin gibt es, wie gesagt, 20-30%, die Bio sind.
Aber man könnte zum Beispiel schon sagen, dass euer Ziel ist, man nimmt jetzt her einen Korridor von 25 Jahren, weil euch gibt es ja jetzt schon seit 175 Jahren. Und dann sagen, Ziel wäre es ja, alle 80 Traubenlieferanten bis dorthin Bio zu bekommen.
Nein, aber... Also einige würden vielleicht nicht mitmachen.
Okay,
und der Patrice Momousseau, der hat uns...
Man muss halt mehr zahlen für die Trauben.
möglicherweise.
Aber es ist natürlich auch nicht unbedingt das Gebiet, wo Bio-Weinbau jetzt super easy umzusetzen ist, nicht?
Wir haben ein stabiles Klima, aber wir haben... Auch, ich meine, wir hatten auch unsere Meltdau riesige Probleme. Yeah. Wir hatten Frost, brauchen wir nicht darüber zu reden. Das hat nicht mit Bio zu tun, aber also wir haben schon, eigentlich relativ stabil. Wir haben wirklich ein stabiles Klima, aber ja, Meltdau hatten wir ganz schön zu kämpfen und einige Winzer haben ganz stark zu kämpfen.
Jetzt kommen wir mal kurz zu unseren ersten Lieblingskategorie. Und zwar, wo wir gerade hier den Vorrättag am Start haben, würde ich gerne von euch euren Lieblingsbaum wissen.
Du bist so ein Depp, Alter.
Wieso? Das ist doch, jeder hat einen Lieblingsbaum bestimmt.
Die Eiche.
Die Eiche, natürlich. Die deutsche Eiche, das wusste ich schon, dass der Willi das sagen
will. Um die Barrique zu produzieren.
Okay, Willi, du hast noch ein bisschen Zeit. Dann fragen wir unsere Gäste. Was ist denn euer Lieblingsbaum?
Ich würde so in Richtung Fichte gehen vielleicht.
Nice. Fichte?
Ja. Ich glaube, ich gehe mit der Kastanie, weil auf dem Nachbargrundstück, wo ich wohne, steht eine Kastanie und das ist für mich immer so wie zu Hause, wenn ich den Baum sehe. Deshalb bin ich bei der Kastanie.
Ich bin einfach bei der Tanne, weil ich den immer an Weihnachten denke. Ist immer geil. Mhm.
Tanne ist und weil du eine Supreme-Tanne hast.
Absolut, ja, das stimmt. Tanne.
Ja gut. Ich wollte jetzt sagen, Eiche oder Kastanie, super, danke. Noah, Hausverbot. Na gut, ich war in Bad Gleichenberg und in Bad Gleichenberg gibt es einen Kurpark und da herrscht ein ganz eigenes Mikroklima und da stand tatsächlich mitten in der Steiermark ein Mammutbaum. Der steht da heute noch. Und wenn ich jetzt die Eiche nicht sagen kann, weil die schon vergeben ist, sage ich einfach der Mammutbaum.
Mammutbaum, das ist die richtige Antwort, das finde ich gut. Der Mammutbaum. Loggen wir ein.
Passt.
Perfekt. Oh, dieser Döner-Teller war schon sehr
ist gut, gell?
Reichhaltig.
Das passt sehr gut, macht Spaß.
So, wo waren wir? Genau, kellertechnisch wollte ich noch wissen. Also Tuffstein haben wir geklärt, ist kein Tuff, sondern ist Tuffstein, nämlich Kalk, nicht?
Nein, das gehört zu der Familie Kalk.
Ja, das ist wichtig, weil wenn wir von Tuffen sprechen, ist es immer der vulkanische Auswurf, weißt du, die auch so, so durchlöchert sind. Okay. Da sagen wir auch Tuff dazu.
Ah, okay.
Gen Z sagt auch so, du bist richtig tough, halt so. Tuffstein, also.
Ja, du bist high, du bist richtig high, sagt die Gen Z auch, glaube ich. Seid ihr Handrüttler?
Das mag ich.
Geil, oder? Ja.
Nee. Wir sind Rüttler.
Ja.
Also die Sache ist die, der Patrice Momousseau, der hatte selbst vor viele, viele Jahre, es war in den 60er Jahren oder 70er Jahren, diese Turnover, diese... Ihr kennt diese Geräte da, um die Flaschen zu rütteln. Zwei
Giropaletten.
Giropaletten. Ja. Der Mann, der die Giropalettzeichnung und Patent am Anfang gemacht hat.
Das war er.
Das war Patrice Momousseau.
Ach, krass.
Das war Patrice Momousseau, der die Giropaletten, seine Firma dafür hieß Turnover damals. Und er hat die Giropaletten ins Leben gerufen. Irgendwann hat er den Patent verkauft. Der erzählt jemand, der hat sich ein Haus in Brasilien damit gekauft. Das hat er erzählt. Ich weiß nicht, ob es weiß, aber.
Hätte ich mir halb Brasilien gekauft.
Erklär mal das.
Also, Giropalette, das war also zwei Kisten, so mit 504 Flaschen in jeder Kiste. In der Mitte ein Manivelle, sagt man auf Deutsch. Nein, nicht Manivelle, nicht, aber ein Dreh. Irgendwas zum Zudrehen. Ja. Und eine
Kurbel eigentlich, ja.
Und man hat gedreht daran und das hat die Flaschen, die 504 und 504.008 Flaschen, genauso gerüttelt wie mit der Hand, aber innerhalb weniger Sekunden, 1.800 Flaschen innerhalb weniger Sekunden. Es gab bis vor wenige Jahre immer noch diese Handrüttler bei uns, aber ich meine, am Ende Handrütteln, es ist eine pure industrielle Bewegung. Ja? Also es wird nicht besser, wenn man die Flasche handrüttelt oder mit der Maschine.
Das ist nämlich das. Und da gibt es sogar Studien drüber, die habe ich gelesen, weil immer wieder mir Gescheitmeier in meine Kommentare scheißen, die mir dann erklären, dass Handrütteln ja viel besser ist. Vollkommener Bullshit.
Das bringt genau dasselbe.
Am Ende muss einfach die Hefe vorn sein. Ja,
genau.
Und das mehr, soll regelmäßig mehr passieren. Und warum soll das in so einer Giropalette nicht passieren? Und du musst mal mit Handrüttlern reden.
Ach.
Die haben alle mit 50 7 Sehnenscheidenentzündungen hinter sich, weil sie den ganzen Tag nichts anderes tun als. Und das kann man dann vielleicht verkaufen unter, ja, es ist mehr Aufwand, das aber es ist ein wirklich saudummer Aufwand in Wirklichkeit.
Das bringt keine Vorteile.
Das kann
0,0. Und die Rüttler, die damals das bei uns gemacht haben, die sind heute glücklich, weil die programmieren die Maschinen, die dann die Flaschen rütteln. Und ich meine. Manchmal, es gibt Leute, die das besuchen, die sagen, okay, oh, das ist aber sehr modern und das ist nicht romantisch. Aber ich meine, wir schicken nicht mehr Tauben mit Nachrichten, wir schicken Mails oder WhatsApp, ja, nicht mehr Tauben.
Na, oft kommt mir vor, das ist so irgendwie...
Taube unterwegs. Oder?
mit, um einen hohen Preis recht zu fertigen. Ja. Aber es ist alles außer effizient in Wirklichkeit.
Absolut. Und deshalb, also es gibt jetzt die Maschinen, die programmiert sind, Tag und Nacht, egal ob Wochenende oder nicht. Und das macht exakt denselben Job. Das bringt nichts per Hand. Das bringt überhaupt nichts.
Ja.
Wo wir es auf der Prowein gesehen haben, vor, ich glaube, letztes Jahr, da hattest du an dem Stand so ein Kunstwerk aus den Metall oben von den Öffnungen. Weißt du noch, was ich meine?
Ja.
Und Lenny war ja auch schon bei euch zu Besuch und ich glaube, ich habe da auch gehört, dass ihr dort auch Kunst in dem Gelände, auf dem Gelände dort habt, oder? Kannst du darüber noch was erzählen? Das fand ich nämlich ziemlich nice, diese Verbindung zu haben.
Also es gibt, weil damals, um die 8 Kilometer Keller zu beleuchten, bei Bouvet,
8 Kilometer ist schon echt krass.
Brauchte das Unternehmen ein eigenes Elektrizitätswerk.
Ich fand das immer, zu er brauchte ein eigenes Elektrizitätswerk. Ja,
weil sonst um die 8 Kilometer, damals im 19. Jahrhundert. Das,
okay, das ist ein Flex.
Das war notwendig. Und heute natürlich überhaupt nicht mehr. Das ist nicht mehr dasselbe, ja. Man braucht das nicht mehr. Und aus dem Elektrizitätswerk haben wir eine zeitgenössische Kunstgalerie gemacht.
Ah,
weil diese 800 cool. Quadratmeter waren da leer. Und deshalb dann haben wir daraus eine Galerie gemacht, die ist jetzt über 30 Jahre alt. Und jedes Jahr, der Künstler, der da ausgestellt hat, muss danach für uns ein Müsele, auf Deutsch weiß ich nie, wie man das übersetzen soll, Müsele, Metalldraht. Oder? Und dann auf der Rückseite.
Die Kapsel, nicht der Draht.
Und die designt er sozusagen.
Er designt er denn. Und ja, dann geil, auf der Rückseite schreiben wir der Name von dem Künstler. Und zum Beispiel bei der QV Saphir, was wir noch probieren werden, ist drauf der Künstler, der bei uns vor einem Jahr ausgestellt hat. Und dann ist es auf jede Flasche Saphir immer ein kleines Kunststück von dem Künstler, der vor einem Jahr ausgestellt hat.
Liebe ich die Idee.
Und danach mit dem Restlichen, was wir haben, wir schmücken die Sektverschlüsse.
Voilà. Da habt ihr so einen Aufsatz, wo man das draufstecken kann.
Genau.
Das
ist sexy. Okay, cool. Ein Magnet und dann machen wir drauf und das ist einfach ein Metall, also ein Kunstverschluss sozusagen.
Ja. Das ist geil.
Und das ist also die Galerie existiert seit 30 Jahren und es gibt in der Tat Leute, die ist bekannt geworden, diese Galerie, weil es gibt Leute, die uns besuchen, die besichtigen die Galerie und die Person im Eingang sagt, okay, habt ihr auch den Keller besichtigt? Und welcher Keller?
Ja, krass.
Und also die Galerie lebt für sich für mittlerweile. Und
ich habe gehört, ihr fahrt doch Fahrrad in diesem Keller. So.
Ja, weil, also
das wollte ich gerade fragen, wie lauft ihr da hin und her? Habt ihr da eigene?
Wir haben 10 Fahrräder und dann die Gäste kommen und also wir dürfen nicht die Fahrräder von den Gästen benutzen. Das ist irgendeine blöde Auflage von Sicherheit, bla bla. Und, aber wir geben die Fahrräder und es gibt eine Person von uns, die mitfährt. Und man besichtigt also den Keller, man macht nicht 8 Kilometer. Ja. Irgendwann ist es sowieso immer dasselbe, Flaschen und Dunkelheit.
Ich kann schon ein Rennrad nicht noch mitnehmen.
Ja, genau.
Im Sommer noch.
Nee, da müssen wir unsere leider nehmen. Das ist
ein schmerzhaftes Thema.
Aber das sind Gitan-Fahrräder. Das sind richtig gut, alte Fahrräder, richtig cool.
Welche, Entschuldigung?
Gitan. Das war eine, nicht mit wie die Zigaretten, sondern es gab eine alte Marke, die hieß Gitan. Ja, und man besichtigt ja so ungefähr 2 Kilometer mit dem Fahrrad. Aber das ist eine irre Erfahrung. Also ich habe das schon innerhalb den ganzen Jahren schon 100 Mal gemacht. Und jedes Mal, wenn wir rauskommen, jeder von uns von der Firma sagt, wow, es ist immer ein Erlebnis.
Wie erlebt ihr jährlich die Latif Bouteille, die bei eurem Nachbarn stattfindet?
Was ist das kurz?
Das ist dort in der Gegend. Es gibt immer 2 große Messen, die sind immer im Februar.
Schaumwein.
Nein, Naturwein. Das eine ist die Renaissance des Appellations in Angers. Und gleich daneben ist ja Saumur, ist nicht so weit. Wie weit ist das? Halbe Stunde?
30 Kilometer.
Ja, genau. Halbe Stunde mit dem Auto. Dann ist immer die Latif Bouteille. Und das ist genau in einem so einen Keller. Eine große Naturweinmesse mit häufig guten Ausstellern, aber leider immer, also als ich die letzten Male da war, das sind 10 gute Aussteller von 100 in etwa. Ne?
Okay.
Du kriegst die beschissensten Gläser der Welt, du kriegst so Kelche.
Das willkommen in Frankreich, ja?
Ja, ja, ja. Widerlich, die Gaskultur.
Ich glaube, du in Burgund oder wo immer.
Aber es ist halt immer ein Happening, weil du triffst die ganzen Granden der Naturweinszene dort, da kommen sie aus New York, aus L.A. und überall. Und das ist immer lustig, weil du, wenn du da hingehst, gehst du eben bei Bouvet vorbei und jeder denkt sich dann immer so, oh, der große Betrieb, und wir sind ja das Epizentrum des Wein-Know-Hows. Deshalb wollte ich nur wissen, gibt es da irgendwie Reaktionen auf euch so, wenn das stattfindet? Oder ist das
also uns ist...
Hauptsache Keller zu.
Also wir haben für uns das Wichtigste, also nicht das Wichtigste, was uns Spaß macht, ist, dass der Abschlussabendessen von Latif mit den Winzer ist bei uns. Und da die Party, die haben wir zu Hause und das macht Spaß. Also aber es ist wunderbar. Es bringt sehr, sehr viele Weinwelt in Saumur. Und das ist genial. Und deshalb, also das ist wirklich, wir haben viele Besucher dann an dem Tag natürlich, die Gelegenheit benutzen.
Habe ich auch 2-mal.
Habe ich?
Ja.
Schön. Bist du Fahrrad gefahren?
Nee.
Aber es ist gut für unsere Region, das ist wirklich gut. Und die Messen in Angers, jetzt die Loire-Weinmesse, wird langsam wieder was. Deshalb, das ist ziemlich dynamisch. Die Loire ist, da passiert was.
Ja. Ich sage ja immer, Loire ist das überbewertetste Weinbaugebiet.
Überbewertetste?
Das es gibt, ja, habe ich schon öfter gesagt. Kann ich auch hier nochmal sagen. Nein, aber ein bisschen aus dem Grund, weil so viel gehypt wird, was nicht gut schmeckt. Weißt du, also ich schätze die Loire sehr. Und ich war ja auch schon ein paar Mal dort. Und ich finde, es gibt wahnsinnig viel guten Wein. Aber das, was oft in Berlin oder in Deutschland gehypt wird, finde ich eben häufig belanglos. So. Weißt du,
ja, kriegst du okay. So ja, ich verstehe.
Chenin Blancs mit Nachgärung, wo dann jemand erklärt, das ist Grand, weißt du?
Ja.
Und
ja.
Das ist oft. Und das passiert halt in anderen Weinbaugebieten nicht so häufig und deshalb kriegt man halt wahnsinnig viel Blödsinn aus der Gegend. Aber ich finde, A ist es einer der schönsten Weinregionen, glaube ich. Also wenn du da die Schlösserstraße entlang fährst, ist wirklich wunderschön. Und gerade so Mühr ist eine unglaublich tolle Stadt. Ne?
Ja, das macht Spaß. Das toll. Ist eine kleine Stadt im Sommer. Kein Massentourismus. Es ist genau die richtige Menge. Es ist sehr gelassen. Die Preise sind sehr zurückhaltend. Und dann die...
Ich bin durstig, es schmeckt gut. Entschuldigung.
Und dann haben wir unsere berühmte Weinbar La Tonnelle in Saumur, das bestimmt bekannt ist. Also es gibt eine gute Weindynamik in Saumur. Das macht richtig Spaß.
Gute Weindynamik ist ein gutes Stichwort.
Und in Angers gibt es eine hervorragende Weinbar, die heißt Le Cercle Rouge.
Ah.
Das sollte man auch.
Vielleicht hast du da ja den Lieblingswein der Woche getrunken.
Mein Lieblingswein der Woche. Pam, 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 pam. Ich habe 3.
Okay. Ich habe diesmal nicht so viel getrunken. Aber du hast 3, das ist gut. Dann setze ich heute einfach aus und du hast 3.
Ja?
Ja.
Aber Benoit, du bist der Gast, du darfst als erstes.
Für mein Wein der Woche?
Ja.
Ich habe die gebracht.
Okay.
Also ich hatte einen Weißwein aus Deutschland. Das ist ein Pinot Blanc, Weißburgunder, 2022. Aus dem Weingut Alte Grafschaft. Das ist in Wertheim. Die Familie Spielmann hat ein paar Weinbergen auf der Baden-Seite, ein paar Weinbergen auf der Franken-Seite. Und der Sohn der Familie, Julius Spielmann, übernimmt gerade das Weingut. Und das ist ein faszinierendes Weingut, weil das stammt von 1594. Und dieses Weingut wurde gebaut peu à peu. Also jede Generation hat ein zusätzlicher Raum gebaut an dem Weingut. Und so ist es wie ein Räume-Labyrinth geworden, ja. Die zueinander gebaut worden sind. Und der hat ungefähr so viel Weinbergen wie Kellerräume dabei.
Oh, wow.
Und deshalb dann kann er sehr gezielt diese Weinberge, die vielleicht eine langsamere Gärung braucht oder eine kühlere Lagerung braucht, er kann das justieren, je nach Gebrauch, je nach Raum in seinem Haus. Und das ist wirklich faszinierend, was der Sohn jetzt übernommen hat. Der Norbert, der Vater, das ist ein Kunde und auch ein langjähriger Partner von uns. Und der Sohn hat das übernommen und macht das. Ich glaube, das ist Falstaff Newcomer des Jahres oder ich bin da schlecht informiert.
Ich kenne das nicht.
Das ist super. Das ist richtig, richtig gut. Also Pinot Blanc 22.
Das kosten wir nachher noch, finde ich.
Und das habe ich auch getrunken, fand ich genial. Das ist Le Crest, das ist von der Hérault.
Ah, ja.
Das ist Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache, Mourvèdre. Und das ist also richtig, also 14,5.
Wo ist das her von Loire?
Das ist Hérault, das ist so zwischen Montpellier und Béziers, also Méditerranée. Zwischen Montpellier und die Richtung.
Das ist dieses bekannte Gebiet, oder gar nicht so ein bekanntes Gebiet, aber es kommen sehr bekannte Weingüter von dort. Und das ist immer lustig zu erkennen, weil Rebsorten also klassische Bordeaux-Rebsorten verwendet werden, aber auch klassische Rebsorten, die aus Südfrankreich stammen. Und das gibt es sonst nirgends außer in der Gegend. Grange de Père zum Beispiel, sehr bekannt, leider verstorben, aber ist wahrscheinlich das bekannteste dort. Und dann gibt es noch eines, was mir gerade nicht einfällt, was damals der Erwin Tinhoff in der Folge dabei hatte.
Aus Anjan, ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Mir fällt es gleich ein.
Ja.
Wird noch kommen im Laufe des Tages. Wir reden einfach weiter. Aber danke, ich habe das noch nie probiert.
3 Weine, Willing.
3 Weine, ja, meine 3 Weine sind Weine, die ich beim ersten Mal nicht die Prüfnummer bekommen habe. Nein, ich muss das jetzt
back einfach nochmal sagen.
Ja, Entschuldigung, back to topic.
Ist okay.
Aber das war wirklich... Und das muss ich sagen, wenn ich auf einer internationalen Weinmesse sitze und bekomme die 3 Weine ins Glas, die wir da hatten, die ich gleich nennen werde, muss ich sagen, es gibt kein, außer Frankreich, Weinland der Welt, das drei so verschiedene Weine in der Qualität hervorbringen können, außer Österreich. Muss man wirklich sagen. Das war 22 Sauvignon Blanc Core Zirek vom Armin Temmen. 2023 darf jetzt nur noch heißen L, nicht mehr Lutzmannsburg Alte Reben, weil er die Prüfnummer gar nicht bekommen hat. Jetzt heißt er nur noch L Alte Reben. Und 2020 Bründelmeier Lamm, Grüner Veltliner.
Okay.
Der Flight hat mich weggeblasen. Da hätte ich mir fast vor jeder Flasche reingekommen.
Jetpack umgeschnallt. Okay, das klingt nach Hand und Fuß. Wie sieht es denn bei unseren Gästen aus? Hattet ihr auch eine Weinewoche?
Bei mir war es meine Lieblingsregion, diesmal in Trocken. Wir hatten von der Mosel Dr. Losen, einen GG von ihm haben wir getrunken, 21er. War noch relativ frisch, man hat die Säure echt noch gut geschmeckt, aber war auch schon sehr schön.
Bei mir bleibt das auch bei Deutschland, das war jetzt nicht letzte Woche, aber ist nur ein paar Wochen her. Und bei mir ist es Sauvignon Blanc von Moritz Kissinger 2023.
Geil, Grüße gehen raus.
Ich weiß jetzt auch mittlerweile, ist mir wieder eingefallen, wie du das Weingut hast, nämlich Master Thomas
Gassac. Thomas Gassac, ja. Jetzt, danke.
Okay, ich setze heute halt aus, ich trinke dafür ein schönes Etikett heute Abend. Bei Winnie, da habe ich nächste Woche wieder was zu erzählen.
Ah, das ist ja hervorragend. Da freue ich mich. Die Hebeanlage funktioniert auch wieder, das heißt, ich muss den Laden heute Abend nicht zusperren. Ich
dachte die ganze Zeit, du redest von irgendwas, wo man eine Kisten hoch
transportiert. Die Woche ist echt wie verhext. Kennst du das? Wenn nichts funktioniert, also am Ende des Tages passt es dann immer irgendwie, aber es funktioniert nichts. Du bist nur im Stress. Es war echt eine sehr anstrengende Woche. Deshalb freut es mich heute, mit dem hier abzuschließen, weil die Bubbles machen Spaß. Wir haben jetzt nicht Tresor, sondern wir haben Saphir im Glas.
Saphir, ja. Saphir, das ist, wenn es nur noch eine Cuvée geben sollte, dann wäre es die. Das ist die Authentizität von Saumur. Das ist Kreide, schöner Blanc auf Kreide, frisch, fruchtig, ein bisschen mehr dosiert. Das ist Brut bei 10 Gramm. Das ist also ganz normal Brut. Hein? Brut geht von 6 bis 15 Gramm. Und das ist die Frische. Es ist, eigentlich hätten wir mit vielleicht, aber es ist egal. Vielleicht, also das ist wirklich der Aperitif schlechthin. Das riecht
nach, das verstehe ich voll, ja.
Es ist Kreide, es ist schöner Blanc, floral. Und das ist das, was uns animiert eigentlich.
Wie hoch ist das in der Dosage?
10.
Ja. Das war mir jetzt persönlich ein Ticken zu süß, klar. Aber es passt sehr gut. Und wie du sagst, als Aperitif, weil das macht hungrig, das macht durstig, genau, das ist genau. Richtig so.
Und boah, das ist.
Das gibt mega, die du sagst.
Oder geile genau, Frucht. Das ist genau da.
Das ist aber auch nicht zu viel.
Aber man Jasper schmeckt es auch sehr gut da hinten, er lacht schon, der trinkt das richtig gern.
Das ist richtig geil. Oha, kann ich doch ein bisschen rauskommen jetzt bitte? Das ist schon geil. Sigi will auch
am Start. Aber der ist jetzt auch, Sigi ist halt ein bisschen nervös. Merkst du ja. Der will Dönerbock. Sigi will Dönerbock. Aber
klar, natürlich.
Auch wieder sehr gut, der Saphir zu Dönerbox, wenn du die scharfe Soße dazu nimmst. Puffert ja, hervorragend.
Ich glaube, wir haben ja ein gutes
und was wichtig,
Making gemacht heute mit der Dönerbox.
Ja. Was wichtig ist, es ist Saumur. Weil es gibt an der Loire, es ist unterschiedlich zu den anderen Regionen. Es gibt nicht nur eine Appellation, es gibt drei verschiedene oder vier verschiedene Schaumweine. Und Saumur Brut ist eine Art Grand Cru Lager, aber das ist nicht erlaubt, das zu sagen, aber das ist eine Art beste Lager für Crémant de Loire.
So, Sigi ist jetzt auch am Mikrofon, Entschuldigung, es war etwas unruhig. Ich wollte jetzt noch tatsächlich was fragen. Geht das nur in unserer Sommelier-Bubble so oder ist das so, dass wir heute teilweise Crémant de Loire nicht mehr so ernst nehmen, wie er ernst zu nehmen ist? Sagt man, dass es eher vielleicht was für Endverbraucher ist oder ist das nur in meiner Bubble so?
Also wir haben darüber ein bisschen mit Leni am Anfang darüber gesprochen. Crémant de Loire ist manchmal vielleicht nicht so, Crémant ist vielleicht nicht so sexy.
Ja, wie bei den Endverbrauchern schon. Ich habe am Abend 10 Gästen, die fragen nach Cremant, sagen, nein, wir haben Sekt, sagen sie, nein, trinken wir nicht. Sage ich, ja, aber es ist ja kein Unterschied zwischen Sekt. Aber Cremant klingt halt sexy.
Absolut.
Aber für die bei Endverbrauchern. Ja, Sekt kommt halt aus Deutschland oder aus Österreich und heißt so, aber von der Produktion ist es kein Unterschied, nein.
Ja. Also du hast vollkommen recht, also bei den Endverbrauchern ist Cremant ein Wort, was wirklich, also ein Champagner, was wirklich sehr viel getrunken wird.
Ja, voll. Und einfach auch viel mehr als Champagner in meinem Bekanntenkreis trinken. Aber das, du hast recht, Winnie. Sekt, weiß ich nicht, Cremant, ja, und Champagner nur, wenn es special wird, so mäßig so ein bisschen. Das ist schon, ja. Stimmt echt schon. Cremant hat schon einen großen Stellenwert, gerade bei dem, keine Ahnung.
Publikum. Aber arbeitet man da irgendwie 30. dafür, dass man es für Sommeliers vielleicht wieder irgendwie ein bisschen sexier
Nein,
macht? Oder wir arbeiten, ist es wurscht, weil die Zahlen passen?
Ne, wir arbeiten gern daran, weil deshalb machen wir sehr viel Saumur. Saumur Brut. Mhm. Und Saumur Brut, es ist die Spitze von dem Berg. Es ist wie Vouvray. Ich meine, Vouvray Champwein ist absolut genial. Montlouis, genauso genial. Und Saumur ist auch diese Top-Lage. Und deshalb, mittlerweile in die Gastronomie, wir bringen viel mehr unsere Saumur Brut, weil vielleicht Crémant de Loire ist schon irgendwie geschluckt. Ich will damit sagen, Crémant de Loire ist so populär, dass es ist vielleicht ein Tick weniger sexy, weil in der Sommelierie man möchte mit Recht Innovationen bringen und suchen und finden. Und das ist wunderbar. Aber Crémant ist vielleicht ein bisschen zu breit. Mhm. Und deshalb dann sucht man was anderes. Und Europa hat ganz schön genug tolle Champagne zu bringen. Ne? Ich muss das euch erzählen, ich war am Wochenende in Ingolstadt.
Schön.
Ja. Ich war in Ingolstadt und ich bin dank Ingolstadt 30 Jahre jünger geworden für einen Tag. Weil als ich vor 30 Jahren angefangen habe in Deutschland, kannte kein Mensch Cremant. Niemand kannte Cremant. Und jetzt in Ingolstadt, es gibt ein einziger Weinfachhandelshändler, ein unabhängiger, und der hatte seine Hausmesse. Und die hatten da noch nie ein französischer Winzer dabei, also ein französisches Weingut dabei. Das gab's noch nie. Und dann war ich da mit dem Cremant von Bouvet und die Person kam und sagen, ist das Prosecco? Und ich sagte, nein, das ist kein Prosecco, das ist Cremant. Wie, was ist das? Was ist die hatten alle noch nie über Cremant gehört. Krass. Noch nie. Und dann, also für mich, das war genial, weil ich fühlte mich 30 Jahre zurück, ja, und habe das erzählt, was ist Cremant und so. Und die Leute haben probiert und haben gesagt, was kostet das? Ja, Trésor, 18 Euro.
Boah.
Die waren so, das kann doch nicht wahr sein. Und das war wirklich wie eine neue Geburt so. Und die Leute jetzt, ich glaube am Ende, das Wort Cremant ist geblieben. Aber das war total unbekannt und aber absolute Insel, hein, weil sonst in Deutschland Cremant ist mittlerweile sehr, sehr stark. Loire hat, ich spreche für meine Kirche jetzt, Loire hat 2/3 Marktanteil in Deutschland, an dem Cremant-Markt in Deutschland. Aber wie gesagt, in die Gastronomie versuchen, diese Top-Cuvées, diese Saumur zu bringen. Das ist die Cru-Differenz, sagen wir so.
Ja.
Voilà. Aber gut, nachdem es euch jetzt seit 175 Jahren gibt und ihr 175 Jahre mehr oder weniger erfolgreich wart, das ist ja auch irgendwie ein gutes Beispiel dafür, dass man sagen kann, Moden gehen wieder vorbei und Qualität bleibt. Ne?
Absolut. Also
absolut. Das ist so wie der ganze Weinmarkt jetzt jammert. Ja? Ich meine, es gibt gute und schlechte Zeiten, aber die Qualität wird sich immer durchsetzen.
Ja. Ich hatte einmal ein Glück in München, habe ich gegessen damals vor viele Jahren, mit einem Mann, der hieß Peter Ziegler. Das war der Geschäftsführer von Veuve Clicquot Deutschland. Und das war noch, also vor 10, 15 Jahren würde ich sagen. Und der sagte, ja, Bouvet, es ist nicht der beste Champagne der Welt. Das ist es nicht. Aber es ist den die Leute am meisten schmeckt. Mhm. Und das ist doch das Wichtige. Also es geht nicht nur um Bouvet. Ich finde, man könnte nicht extra, also ein bisschen breiter sprechen. Cremant, das ist wirklich... Und übrigens, Cremant, das ist die einzige Appellation Frankreichs, die es in 8 Regionen gibt.
Ja, ich weiß, das
habe
ich
mich auch. Und das ist genial.
Es gibt ja nicht nur Cremant de Loire.
Weil Côte du Rhône, das ist oft an der Rhône und so weiter. Aber Cremant, du hast Alsace, du hast Burgund, du hast und so weiter, Loire. Und du kannst eine Cremant-Reise machen.
Aber Loire ist schon eine bekannteste, oder?
Ja.
Könnte man sagen.
Ja. Mit Burgund und Elsass, die drei.
Ah ja, Cremant d'Alsace ist auch.
Cremant d'Alsace, Cremant Burgund, das waren die drei ersten, die da genehmigt waren.
Und das ist es aber auch de facto, ne? Also das schmeckt den Leuten.
Ja, absolut.
Also es ist, und man holt mich auch damit ab. Also der, was wir ganz zu Beginn hatten.
Der
Gemüse. Und auch der Ding hat mal hervorragend geschmeckt.
Der Zero.
Zero ist super.
Weißt du, was die Leute auch abholt?
Bitte, Körle, was wollen die Leute auf?
Willis. Fragen.
Fragen. Ist schon soweit? Werde ich jetzt gedrängt zum Fragen halten?
Nee, du wärst überhaupt nicht gedrängt. Ich dachte, okay. Schwung in die Kiste.
Muss ich die Brille aufsetzen, um alles richtig...
Wird gefilmt.
Hallo. Die Dönerbox sagt grüß Gott. Danach habe ich aber noch eine Frage. Müssen wir erinnern dran. So, muss ein bisschen blättern hier.
Also wir haben ja Fragen für dich vorbereitet, also wenig.
Genau. Es wird beantwortet. Wichtig ist, dass du schnell und spontan antwortest, was dir einfällt. Gell? Es sind sehr einfache Sachen tatsächlich. Ja. Champagne oder Loire?
Oh. von Jack Gorta.
Okay. Na komm, ernsthaft jetzt.
Beide.
Kann ich, okay. Chenin Blanc oder Chardonnay?
Oh nein.
Kein beide mehr erlaubt.
Ich dachte, das ist voll einfach für dich.
Ja, aber Chardonnay, Burgund, wie kannst du nein sagen? Okay, allez, Chardonnay.
Brut Natur oder Extra Brut?
Extra Brut.
Als Aperitif oder durchgehend zum Essen?
Aperitif.
Wenn zum Essen, dann Austern oder lieber Brathändl?
Austern. Hey.
Degorgieren oder länger auf der Hefe lassen?
Degorgieren.
Tradition oder Innovation?
Innovation.
Große Cuvée oder kleiner Lagenwein?
Lagenwein.
Berlin oder Saumur?
Das ist brutal. Berlin.
Wer stellt die besseren Fragen oder wer ist eher willkommen? Sommeliers oder Journalisten?
Sommeliers.
Okay, das war's schon.
Na, das mit den Rinder bei Bocuse, das hat uns gereicht. Ja.
Das ist witzig. Boah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dich da so ein, zweimal so in die Ecke bringe.
Ja, aber ey, komm, Chardonnay, ich meine, Chardonnay Burgund oder Chenin, das ist nicht, naja,
das gibt hast du denn auch eine Frage dabei für den
Video? Oder wie? Also es gibt, mich interessiert extrem immer, also immer in Deutschland, wenn ich frage zu jemand, wo kommst du her? Die Leute, die antworten, sie war, ja, komm, in der Nähe von München.
Ja.
Und die meinen Nürnberg, aber die glauben, ich kenne Nürnberg nicht, ja. Und viele sagen also, ja, das kennst du nicht. Aber seit 30 Jahren, dass ich Deutschland bereise, ich kenne Deutschland wie meine Tasche. Und deshalb, es interessiert mich immer zu wissen, wo kommen die Leute her, weil das sagt,
viele Leute aus.
Sagt sehr viele. Und dann frage ich gerne zu den Leuten, okay, was ist die Spezialität in deiner Region? Welche Industrie ist die Spezialität? Oder was ist die typische? Interessiert mich immer, ja, wo kommt ihr her? Welche Stadt? Das würde mich interessieren.
Michael? Ich komme aus Hartberg. ich komme aus einem kleinen Dorf, das heißt Degerfelden, ist in der Nähe von der Schweizer Grenze bei Basel, also da, wo der Rhein sich kniet, im Dreiländereck, wo Frankreich, Schweiz und Deutschland sich treffen. Eine sehr schöne Region, auch durch die drei Länder, die so eng zusammen sind und man schnell Skifahren ist, schnell in Frankreich. Und das ist auf jeden Fall meine Herkunft, was es da Besonderes gibt. In Basel gibt es natürlich ganz viel Pharmaindustrie, Roche und die ganzen Konsorten. Ansonsten würde ich sagen, es gibt sehr viel Sonne. Es wurde schon öfters zum heißesten Ort Deutschlands gewählt im Jahr. Toskana.
Wegen dir wahrscheinlich. Ja, ne?
Toskana Deutschlands, sagt man auch. Und ja, das ist der zwei Hometown.
Schön.
Und bei dir?
Gibst mir nochmal den Magnum, bitte. Das schmeckt mir echt gut. Obwohl wir nichts zum Verkaufen haben heute leider. Kein Tunder Weinpaket.
Ich kann ja direkt bei Bouvet bestellen.
Weine nur bei uns. Ich komme aus Hartberg, das ist in der Oststeiermark, ist bekannt für, liegt an der Apfelstraße, an der ehemaligen. Also das ist Apfelgegend.
Der ehemaligen?
Ja, ehemals. Aber jetzt mit der Erweiterung des steirischen Vulkanlands, also was früher Südoststeiermark war, Weinbaugebiet.
Aha.
Gehört auch Hartberg dazu. Das hat tatsächlich der Klimawandel möglich gemacht. Am Ringkogel, also ein erloschener Vulkan. Mega vor circa 17 Millionen Jahren war da ein aktiver Vulkan. Ist erloschen und da gibt es Wein. Und ja, teilweise mittlerweile guten. Ja, sehr gut, weiß ich noch nicht, aber gut, bis und vielleicht sehr gut. Und ich glaube, das wird, ja. Und sonst ist Hartberg ja klassische oststeirische Kleinstadt. Also eigentlich komme ich aus Oberlungitz, das ist ein überschaubares Dorf von 288 Einwohnern, damals als ich ging. Ich weiß nicht, wie viel oder wenig es heute hat, aber ich bin so ein Landei eigentlich, ja.
Okay, also beide, ihr kommt von einer eigentlich auch eine, also Wein, auch ja, Wein, ist, Weinregion.
Bei mir gibt es nicht wirklich viel Wein, muss ich sagen.
Nee, da war,
bei mir gibt es eher Wurst, sondern was man auch im Buch nachlesen kann. Genau. Aber nee, Wein, klar, es gibt so ein bisschen Wein, aber ist jetzt nicht bekannt für eine Weinregion. Ja,
das war auch
nicht schlimm. Ja, auch nicht schlimm. Muss ja nicht überall Wein geben.
Sie kommt besser aus Ostdeutschland.
Ja, ah, das merkt man. Mhm.
Am Dialekt oder wo?
Da gehe ich jetzt nicht näher drauf.
Ja, genau.
Du wolltest noch eine Frage stellen,
ja, genau, wenn ich dich daran erinnere. Genau, du bist jetzt seit 30 Jahren bei La Dube Bouvet, Bouvet La Dube. Und die Geschichte ist, was würdest du dir wünschen für die nächsten
30? 25? Einfach genauso weiter und nichts ändern. Das okay, ist ein Problem. Das ist
ja gut laufen. Das ist ja geil.
Das ist bei mir immer das Problem. Ich möchte nie, dass sich was ändert. Aber nee, also wenn es gibt immer einmal pro Jahr ein Gespräch ja mit immer sein Chef und so, ja, wie in vielen Unternehmen. Und ich fühle das immer mit bitte nichts ändern. Aber
es ist das schönste Kompliment für einen Arbeitgeber, was es gibt, also wirklich. Und das wirkt generell so, also du wirkst sehr happy und sehr glücklich. Und das hat auch Lou damals berichtet, als sie auf der Reise war bei euch und die haben da so ein sensationelles Team und alles ist so nice dort. Und das gehört für mich eigentlich auch zur Nachhaltigkeit dazu. Bei mir fängt immer alles beim Mensch an, ja. Und wenn das stimmt, dann kann ich alles Weitere irgendwie weitermachen. Und das finde ich schon sehr, sehr cool, dass das bei euch so ist. Und das macht anscheinend nicht nur den Eindruck, sondern ist tatsächlich so.
Aber es ist geliebt. Auf jeden Fall.
Und da wir heute jetzt schon die zwei Playlist-Besieger da haben, brauchen wir natürlich auch von dir einen Song für unsere wunderbare Terroir-Adiletten-Playlist. Ja, ich weiß, aber erst mal der Gast-Lenny. Ja, was hört man so im Hause Bouvet La Dube?
Also, es gibt eine Gruppe, die kommt aus Angers, also ganz nah von Saumur, also Saumur und Angers, die heißt La Ruda. Das ist auch meine alte Freunde sowieso vom nice Gymnasium. Und die spielen, das ist Rock, Rock, Ska, ein bisschen so Mano Negra, Mano Negra, ein bisschen also mhm, Gebläs und Mano, ja, also Rock, Ska, Ska Punk, ja, ein bisschen. Und die sind sehr, sehr gut. Die haben eine 20 Jahre Karriere gemacht. Und die haben wirklich in Frankreich sehr viel Erfolg gehabt. Die haben auch in Pfefferberg gespielt. Die Brauerei, wie heißt es?
Kulturbrauerei
gespielt. Die haben auch in Berlin gespielt, ein paar Mal. Die waren sehr, sehr erfolgreich. Die haben eine 10 Jahre Pause gemacht und jetzt fangen die seit letztes Jahr wieder an. Ich habe Anfang die Lichter gemacht für die ersten Konzerte, Lichter so gemacht. Und da sind die großen Freunde und die haben auch bei Bouvet gespielt. Auch in den größten Räumen von uns. Der Patrice, der Inhaber, hat ja sogar Slam gemacht und hat sich im Publikum also das ist wirklich also die beste Freunde in der Musik von dem Unternehmen. Und ja, La Ruda und der Titel heißt La Comédie à la Française.
Oha.
Ja, das funny ist ein Song über jemanden, der mit diesem Song zu seiner Freundin sagen möchte, das war's. Aber auf eine ganz spannende Art.
Nicolas Sarkozy, weiß wahrscheinlich nicht.
Und was haben denn unsere Gäste noch für einen Song mitgebracht? Die dürfen natürlich nicht fehlen. Einen Song
aber jetzt keinen sagen, der schon in der Playlist ist.
Bei mir gibt es von Pashani Mittelmeer. Und ich mache rein von Journey, I'll Be Alright Without You.
Oh, so stark. Das ist
ein geiler Mix auf jeden Fall. Richtig geiler Mix.
So gut. Eine Frage noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die heute leider leer ausgehen, weil wir kein Weinpaket haben. Wie ist das denn bei euch, wenn man jetzt zufällig in so Mühe durch die Gegend schlendert? Kann man da einfach vorbeischauen? Oder?
Ja. Wir haben 2 Tage pro Jahr zu. 25. Dezember, 1. Januar.
1. Januar, ja.
Sonst ist es immer offen. Und wir haben also Kellerbesichtigungen jeden Tag. Und man kann vor Ort kaufen. Und ja, also sehr, sehr gern. Wir zeigen das, also das Haus, also man kann online einen Termin buchen für die Besichtigung, weil es gibt Besichtigungen auf Deutsch, Englisch, alles. Und ja, also sehr, sehr gern. Und mit dem Fahrrad durch den Keller fahren. Ja.
Und auch nicht vergessen, die Galerie anzuschauen, die es da auch gibt.
Genau.
Ja.
Kann man auf jeden Fall.
Klingt nach einem Full Package eigentlich. Ja. Ne?
Genau, es gibt ein Theater noch dazu.
Oha.
Das Theater wurde 1890 gemacht.
Das sieht ja überkrass aus. Was?
Der Gründer, er konnte nicht lesen und rechnen. Der wünschte seinen Angestellten nicht diesen Unglück. Deshalb 1890, er macht dieses Theater, damit die Angestellten eine kulturelle Freizeit haben können.
Mega.
Und deshalb, das Theater gibt es über die Galerie.
Sieht echt phänomenal aus.
Genau, die ganzen Bilder, die uns heute präsentiert wurden, wird es auch auf Instagram zu sehen gehen. Also für alle, die da aktiv sind, Tourfolge, gibt es die Fix auf Instagram, genau. Super.
Dann nochmal an alle da draußen, stürmt die Buchläden, falls ihr unser neues Buch noch nicht habt, die Anleitung zum Weinsaufen, 2 Essen fassen und für euch heißt es jetzt Bücher fassen, gönnt euch rein, geile Rezepte, unter anderem mein legendärer Wurstsalat und Willis geile Naturschnitzel waren das.
Naturschnitzel.
Ne? Ja, war das geil.
Beste.
Danke euch fürs Zuhören da draußen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns so viel über Cremant und die Geschichte des Hauses erzählt hast. Danke an unsere beiden Gäste, die den Weg auf sich genommen haben, hierher zu kommen und den ganzen Tag auf sich genommen haben.
Kreuzberg nach
Mitte. Ja, das mache ich jedes Mal. Das muss man auch mal, das ist gar nicht so eine halbe Stunde. Die sich den ganzen Tag Zeit genommen haben, um unsere Playlist durchzuhören, was ich wirklich sehr dedicated finde. Und deshalb freut es mich, dass ihr es von der her geschafft habt. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, hat was zu trinken und zu essen. Und jetzt überlasse ich Willi das Schlusswort.
Ja, danke fürs Zuhören.
Ja, danke.
Nee, wie immer. Also heute mal wieder mit Lenny. Das war sehr schön.
Ja, der hat sich wieder runtergestuft vom Junior CEO.
Ja, genau, ja. Ist wieder was passiert. Und wir haben jetzt übrigens in unserem Studio 26, das kann man noch sagen, einen echten Gieler hängen. Thorsten Gieler, mein Radbuddy und Künstler seines Zeichens, hat uns einen wirklich riesengroßen, wahnsinnig schönen Schinken dahin gehängt.
Krasser, ne?
Kann man auch auf Instagram begutachten oder kaufen, wenn man das möchte. Ist kaufbar und zahlt sich aus. Ich habe auch einen zu Hause. Nicht so groß, aber vielleicht so teuer, weiß ich nicht.
Ich bin nicht kaufbar, aber ich zahle mich aus. In diesem Sinne würde ich sagen.
Danke fürs Zuhören, aufpassen beim Autofahren und bis nächste Woche. Tschüssi, danke.
Cheerio. Cheers auf euch.
Cheers.
Le Bühle.
Le Bühle, genau. Cheers.